Also das Thema E-Mail hatten wir jetzt auch gerade im letzten Vortrag relativ groß. Jetzt nochmal im Speziellen. Herr Per Heinlein ist hier und wird uns was zu E-Mail für Datenschutzprobleme für Postmaster und Unternehmen erzählen. Und damit übergebe ich auch schon das Wort.
Ja, herzlich willkommen zum Nachmittag. Ja, nicht nur Datenschutz für Postmaster, sondern allgemein auch Rechtsfragen. Wobei dann natürlich, sonst wäre es ja der gleiche Vortrag wie vom Kollegen, aber wir gehen da teilweise noch mal ein bisschen drüber hinaus. Ich muss aber auch gleich sagen, wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Aber so 10, 12, 13 Minuten werden sich zwischen beiden Themen natürlich trotzdem überlappen, weil ich nicht drum herum komme, das teilweise noch mal oder anders zu machen, beziehungsweise hier ja auch doch viele Leute im Publikum auch einfach gewechselt haben. Also wer den ersten verpasst hat, der wird das Teile hier davon noch mal sehen, vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel dazu. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist so dieser alte Großmutterspruch, wenn es irgendwie schiefgelaufen ist. Der gilt aber leider auch für uns. Hintergrund von dem Vortrag ist, dass wir halt immer wieder in unseren Mail-Server-Schulungen oder Postfix-Schulungen natürlich auf dieses ganze Thema E-Mail und Recht und so weiter zu sprechen kommen. Und das hat sich mittlerweile schon auch durchgesetzt, die Erkenntnis, dass Postmaster oder auch Admins dann natürlich irgendwie sich damit beschäftigen müssten. Allerdings hat sich bei so gut wie keinem der Administratoren oder unserer Leute oder Kunden mal die Erkenntnis durchgesetzt, wie sehr sie sich damit beschäftigen müssten. Die ahnen immer noch gar nicht, dass sie nicht nur mit einem, sondern mehr oder weniger mit beiden Beinen im Knast stehen, um das mal etwas zu übertreiben. Und das Problem ist halt natürlich immer, keiner erklärt uns Administratoren, was wir eigentlich machen müssen und dürfen. Weil, weiß ich nicht, hatten Sie das mal als Schulfach so recht? Nö, ne? Haben Sie das irgendwann mal gehört? Am besten kennen das tatsächlich dann eher noch sowas wie Systemelektroniker und Fachinformatiker, also mit Verlaub unsere Azubis, die kennen sich da meistens noch besser aus, weil sie das vielleicht im Rahmen der Berufsschule mal irgendwie hatten. Ja? Die gestandenen Admins über ihn haben das halt nie erklärt bekommen. Und trotzdem wird ja von uns verlangt, dass wir uns richtig verhalten und wir können uns ja auch tatsächlich eine ganze Menge Ärger einhandeln, wenn wir es nicht tun. Und daraus ist mal dieser Ritt durch alle Probleme entstanden, dass ja, ist manchmal nicht ganz leichter Tabak. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Kondition mitgebracht für den Abend. Ja, kurz zu uns. Ach Gott, ist das veraltet. Stimmt ja gar nicht mehr. Das ist ein Vortrag, den wir schon seit ein paar Jahren halten. Der lief auch schon mal hier irgendwann in Chemnitz. Den hat sich der Linux-Tag hier nochmal gewünscht. Mittlerweile sind wir ein bisschen größer und haben schöne Projekte. Wir machen halt viel mit E-Mail. Einige kennen vielleicht das Postfix-Buch. Wir machen halt sehr viel natürlich auch Spam- und Virenschutz. Und da ich selber eben eigentlich auch Jurist bin, habe ich natürlich immer so einen ganz anderen Blick auf die Technik, die wir dort täglich betreiben, als das normalerweise ein Admin oder ein IT-Unternehmen machen würde. Beziehungsweise umgekehrt, anders als die meisten Juristen, kann ich eben umgekehrt auch die technische Seite ganz gut einschätzen und bin so ein Wandler zwischen den Welten. Und damit lässt uns dieses Thema halt irgendwie nicht so ganz los, weil wir halt immer unseren Kunden auch sagen müssen, ja, ganz so einfach, wie die Technik uns das ermöglicht, ist es in der Praxis dann doch nicht. Also, ein Jura-Vortrag, ja, aber aus Sicht eines Administrators und damit auch für die Zielgruppe der Administratoren. Das heißt, ich werde auch versuchen, möglichst viele Hausnummern, also sprich Paragraphen, und nicht die ganzen Gesetzestexte mal beiseite zu lassen, sondern das Ganze mal so ein bisschen pragmatisch zwischen den Zeilen für Sie aufzubereiten. Womit haben wir das zu tun? Wir steigen damit ein, wo wir beim Kollegen gerade schon aufgehört haben, nämlich mit dem Strafrecht. Ja, im Prinzip das, wo der Staat einfach dafür sorgt, dass wir hier ordentlich miteinander zusammenleben wollen und hier nicht einer dem anderen Auge um Auge und Zahn um Zahn Rache übt. Das wirkt sich eher indirekt auf das Zusammenleben zwischen uns hier allen aus, weil ich eben keinem eins reinhauen darf, aber so prinzipiell hindert mich erstmal keiner daran, das trotzdem zu tun. Ich muss dann halt bloß mit den Konsequenzen leben. Demgegenüber haben wir natürlich noch das ganze Zivilrecht. Das sogenannte bürgerliche Recht, also das BGB, wo im Prinzip die ganzen Vertragsfragen geklärt sind. Wer ist wem jetzt schadenersatzpflichtig, wenn ich ihm eine reingehauen habe? Ne? Dann hat er ein blaues Auge. Und dann muss ich unter Umständen natürlich nicht nur vom Strafrichter mich dafür verantwortlichen, Stichwort Körperverletzung, sondern eben auch für Verdienstausfall, Schmerzensgeld und pipapo und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch so Haftungsfragen oder so Vertragsfragen mit, was ist eigentlich mit meinem E-Mail-Hoster, was schuldet der mir und so weiter und so fort, was ist, wenn es schief geht, wer trägt den ganzen Schlamassel. Dann haben wir noch den ganzen Bereich des öffentlichen Rechts. Das sind im Prinzip immer das, wo es hoheitlich wird, etwas salopp ausgedrückt, also Verwaltungsakte und Konsorten. Das Knöllchen fürs Falschparken, der Antrag auf Demo, Umweltrecht und pipapo und so weiter und so fort. Da ist natürlich auch Störerhaftung und so weiter, also Ordnungsrecht und so weiter und so fort mit drin. Damit werden wir uns jetzt hier etwas weniger beschäftigen, sondern werden uns hauptsächlich um die ersten beiden Teile kümmern. Warum sage ich das? Weil viele die Trennung zwischen Zivil- und Strafrecht gar nicht so richtig sich mal klar gemacht haben. Wie gesagt, Strafrecht ist, der Staat klagt mich an. Ja, weil ich darf halt keinen verhauen oder ermorden oder töten oder sonst was. Und das Zweite ist dann eben anschließend vielleicht die Frage, okay, wie sieht das Ganze jetzt in Geld aus? Okay, dem Getöteten ist es relativ wurscht, aber so für seine Hinterbliebenen oder für die, die da sonst irgendwie drunter gelitten haben. Und das hat eben auch unterschiedliche Auswirkungen, weil beim Strafrecht gibt es natürlich erstmal mich als Täter. Das werden wir uns später noch angucken. Das heißt, ich als Administrator bin derjenige vielleicht, der gehandelt hat und damit erstmal der Täter. Ja, und dann zählt das Argument, Chef hat aber gesagt, nur bedingt. Ja, während hingegen beim Zivilrecht kann mir vieles erstmal egal sein, weil wer haftet, ja, die GmbH, wo ich angestellt bin, ne, soll die sich doch vor Gericht drum rumschlagen, ich bin doch hier nur ein kleines Licht. Und das ist natürlich ein eklatanter Unterschied bei der Frage mit, was bedeutet das für mich persönlich? Also, vorweg allerdings nochmal die Frage, woran erkennt man einen Juristen oder vielmehr, ja, erstmal damit, womit erkennt man Juristen? Das gebe ich jetzt ins Publikum, Sie haben ja gerade eine Stunde einen gehört. Besonders Geldchen, nein, das würde ich meinem Vorredner auch nicht jetzt nachstellen, nein, nein. Das glaube ich auch nicht. Das sind häufig, nach meinen Beobachtungen, sogar eher die Mandanten, die sagen, jetzt hauen wir dem eins auf die Mütze, ich verklag den. Während die Anwälte sogar eher sagen, so, oh, komm, ne, lass mal 5 Grad sein, lass mal einigen. Also teilweise sind das eher die Mandanten, die da so heiß drauf sind, in die Schlacht zu ziehen. Fragen Sie ihn einfach irgendwas. Und was wird er antworten? Das kommt drauf an. Ja, woher haben wir das gewusst? Dankeschön. Ja, natürlich. Und das ist halt ganz wichtig. Das kommt eben wirklich drauf an. Ja, weil, das hat er auch schon gesagt, es sind viele Einzelfallsachen. Und wenn es nur ist, dass ein Gericht in einer bestimmten Situation auch einfach so entscheiden wollte, ja, weil alles andere halt unbillig wäre. Und dann muss man, dann gehen die auch schon mal, sagen wir mal, vorsichtig an die Grenzen des legalen Rechts ran. Es gibt da so ein paar Urteile, wo man einfach sagen muss, ja, ist jetzt aber politisch motiviert, weil die wollten zu dem Ergebnis kommen. Also man könnte auch böse sagen, Rechtsbeugung. Aber das kommt halt wirklich auch drauf an. Und das kommt auch wirklich auf einen Einzelfall drauf an mit, darf ich auf ein Postfach zugreifen? Haben wir gerade schon gehört. Das kommt drauf an, das kann ich so nicht beantworten. Wie ist es denn geregelt? Und das muss man erstmal alles klären. Das ist eben wirklich so. Es gibt in vielen Bereichen gar kein richtig und kein falsch. Vieles ist auch Auswertungssache oder Auslegungssache, wie Sie persönlich was einschätzen. Sie kennen ja das Bild, Justitia, ne? Die mit den verbundenen Augen und der Waagschale. Das ist in vielen Fällen eine Abwägung. Und da kommt natürlich immer auch ein bisschen das Persönliche mit durch. Juristen, also ist ja nicht so, dass wir Juristen Paragraphen auswendig lernen, das lernt man so nebenher, weil man liest ja halt immer wieder, sondern wir lernen vor allem auch, wie muss man was auslegen, wie wird das gelesen, wo ist da die Schwelle, wie schwer muss was sein, damit wir sagen, das ist jetzt erheblich und so weiter und so fort. Und da sind natürlich immer wieder streitende Interessen. Ne? Ich will ins Postfach gucken, es gibt aber einen Datenschutz. Kommt drauf an. Und das ist halt das, was man eigentlich studiert oder wo die guten Juristen dann einfach fit in der Materie sind. Ja? Das OLG hat mal so entschieden, das hat mal so entschieden. Da ist aber am Ende immer auch irgendwo ein Stück Willkür mit im Spiel. Oder halt, also sie werden einfach in Schleswig-Holstein zu bestimmten Themen andere Urteile kriegen als in Bayern. Ja? Oder an einem kleinen Gericht, was da anders drauf ist, vielleicht als beim großen. Oder auch bei der einen Kammer als bei der anderen Kammer. Also das ist ja auch so ein juristisches Spielchen immer. Ne? Können wir uns den Rechtsstand aussuchen, zu welchem Gericht wollen wir denn lieber gehen? Weil ich genau weiß, da sind die eher wirtschaftsfreundlich und da sind die eher verbraucherfreundlich. Also das ist natürlich immer auch eine Frage der Sozialisierung im Endeffekt von denen, die da für Recht befinden. Ja. Und damit gibt es natürlich auch Widersprüche. Der eine sagt so, der andere so und wir sagen, jetzt wissen wir aber gar nichts mehr. Nicht zuletzt, ja, Sie kennen das, wenn das erstmal ganz oben irgendwo aufschlägt, hat meistens unten Instanz mal so gesagt, in der Mitte hatte einer so gesagt und die Mitte entscheiden dann ganz oben entscheiden dann ganz anders. Also da sieht man auch schon, dass die Juristen untereinander natürlich überhaupt nicht einer Meinung sind. Und wenn Sie sich teilweise auch so dann größere Urteile angucken, die werden ja auch mit Mehrheiten dann teilweise gefällt. Ja, wenn da nur einer umfallen würde, dann hätten wir eine andere Mehrheit und schon wäre irgendwas mal total anders entschieden worden. Da herrscht also mitnichten immer Einigkeit. Warum sage ich Ihnen das? Einfach um Ihnen auch sagen, vermitteln zu können, Sie können es nicht wissen. Mit Verlaub, Sie können sich nicht richtig verhalten, Sie können nicht wissen oder ihr könnt nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Ihr seid Administratoren, ihr seid keine Juristen. Das kann man, finde ich, so auch nicht von Leuten verlangen, die das nicht studiert haben, sonst wäre es ja auch schlimm. Ja, trotzdem müssen wir es irgendwie richtig machen. Das heißt, ich will euch jetzt so ein Gefühl dafür geben, wo da die Fallstricke sind, worauf wir achten sollen, wo wir vielleicht Hausaufgaben haben. Aber am Ende, das kann ich gleich schon sagen, wird die Quintessenz stehen, wir müssen uns das in unserem Unternehmen, in meinem Umfeld, im Einzelfall noch mal ganz genau angucken. Wir dürfen nichts pauschalisieren. Denn das ist das Problem mit den Fragen, die auch immer wieder an mich herangetragen werden. Die Leute schnappen irgendwo was auf. Eine Überschrift aus der Tickermeldung vom Heise oder vom Linux New Media oder weiß der Geier was. Irgendein Fall, der da mal entschieden worden ist, wo das war. Und dann versuchen Leute daraus die große allumfassende, das darf man jetzt nicht regeln oder so abzuleiten, ohne dass man wirklich weiß, was ist denn da tatsächlich im Einzelfall gewesen oder was sollte dort für ein Urteil bei rauskommen. Und das funktioniert eben nicht, das einfach zu übertragen. Mein Lieblingsbeispiel, mit dem man das klar machen kann, was da so läuft, das war vor vielen Jahren, das ist jetzt ein sehr altes Beispiel, da hat das OLG Lüneburg mal ein Urteil gesprochen, das wurde dann in der Presse so zitiert, RBL-Blacklisten sind wettbewerbswidrig. Ne, also diese Spam-Cop- und Money-To-Liste und so, ne, das, wo dann so IP-Adressen auf den schwarzen Listen stehen. RBL-Blacklisting ist wettbewerbswidrig. Da haben mir die Leute echt 3 Jahre lang in den Postfix-Kursen erzählt, das dürfen wir jetzt nicht mehr einsetzen, ist ja wettbewerbswidrig, unlauterer Wettbewerb. Haben wir erstmal rausgenommen aus der Config. Das ist natürlich doof, weil vor allem, wenn man das Urteil dann auch mal liest, ja, was natürlich in so einem Presseticker nicht unbedingt drin steht, haben die gesagt, RBL-Blacklisten können unlauterer Wettbewerb sein, wenn, ne, und nicht erstmal pauschal. Und der konkrete Fall, um den es dort ging, ist, dass da ein Provider, ein Hamburger Provider, einen anderen Hamburger oder lokalen Provider wirklich im Wettbewerb behindern wollte. Der wollte dessen Mails bei sich nicht mehr reinlassen, um den zu schikanieren. Das war unlauterer Wettbewerb. Und er hat halt dummerweise Blacklisten als Mittel der Wahl genommen, um die E-Mails abzulehnen. Es hätte auch eine Firewall-Regel sein können. Das hatte mit Blacklisten nichts zu tun. Ja, trotzdem wird das natürlich dann so kolportiert, wow. Die haben gesagt, Blacklist ist wettbewerbswidrig und alle machen eine Raute in die Config und schmeißen den Kram raus. Was ein Quatsch. Ne? Weil ich muss natürlich immer noch das zum Zwecke der Wettbewerbsverhinderung tun. Gut, die echten Juristen unter uns fangen jetzt natürlich sofort an, ja, ich will ja den Spammer an seinem Wettbewerb behindern, wenn er nicht mehr einliefern darf. Okay, aber das ist jetzt eine Diskussion, die wird jetzt schwierig. Ne? Also das ist so als Beispiel, ja, das, was Sie als Überschrift dort sehen, meistens auch von Nichtjuristen dann natürlich zusammengefasst und geschrieben, ist immer sehr schwierig, das zu ernst nehmen. Also, ich will Ihnen einen Überblick über die Probleme und Fallstricke geben, damit Sie eben Ihre Gefahren sehen und nicht total blind da reinrennen. Ich will Ihnen eine erste Einschätzung geben, dass Sie aus dem Bauchgefühl auch sagen können, ja, wenn wir mal so einen Strich drunter machen, das wird wohl schwierig oder das sollte eher kein Problem sein, auch wenn Sie das abschließend nicht genau beurteilen können. Aber das können Juristen teilweise auch selber nicht. Ich will Ihnen auf jeden Fall vermitteln, dass da eigentlich Handlungsbedarf besteht. Ich denke, das sollte nicht so schwer fallen in den nächsten 60 Minuten. Und eben auch die Erkenntnis vermitteln, dass Sie das selber einfach nicht können und da auch externe Hilfe benötigen. Und auch ich frage meine Anwälte in eigener Sache, die ich natürlich habe, weil ich mich da selbst auf meine eigene Meinung nicht verlassen möchte. Und dann lasse ich mir zumindest bestätigen, ob ich das richtig sehe oder nicht, wenn ich mir selber über irgendwas eine Meinung gebildet habe. Das kann man von Ihnen auch nicht verlangen. Und das ist natürlich auch eine Folie, die ich ein bisschen für Sie geschrieben habe, dass Sie auch mal nach oben sagen können, ey Chef, guck mal, das kannst du von mir nicht verlangen. Weil das Problem ist natürlich, Sie müssen sich natürlich gegen die Anforderungen, die an Sie im Job gestellt werden, auch irgendwie dann in dem Bereich ein bisschen zur Wehr setzen oder eben auch dafür sorgen, dass Sie die Unterstützung kriegen, die Sie brauchen. Ja? Ich nenne das juristische Arbeitsplatzsicherheit. Ja? Dass ich eben auch als Admin das Recht habe, hier einen Beistand zu kriegen oder Fragen zu klären oder eine Fortbildung zu haben oder halt sicher arbeiten zu können. Ne? Wenn Sie am Fließband arbeiten, dann haben Sie immer jemanden, der aufpasst, Werkschutz oder pipapo, dass Ihnen nicht der Daumen abgehackt wird. Ja, aber wenn ich als Admin hier mit Telekommunikationssystemen arbeite, dann habe ich keinen, der mir da wirklich mal hilft, dafür zu sorgen, dass ich mir nicht unter Umständen hier aus Versehen strafbar mache. Ja, das wird halt gerne übersehen. Das passt so in den alten Industrie- und Fließbandbegriff natürlich nicht rein. Das ist sowas wie eine Art juristische Arbeitsplatzsicherheit vielleicht heute gibt. Wie gesagt, ich bin eigentlich Jurist, habe das mal studiert. Ich bin immer nicht ganz aktuell, was so die aktuelle Juristerei angeht, weil ich es eben nicht praktiziere. Bin aber als Wandler zwischen den Welten und gerade im Mail-Server-Bereich sicherlich in der Lage, zu beiden eine ganz brauchbare Einschätzung zu geben. Aber für Spezialsachen gibt es dann eben auch spezielle Leute, die auf sowas abstellen. Also, was haben wir? Wir haben natürlich Datenschutz und Logfiles. Das versuche ich jetzt kürzer zu machen, weil das lief jetzt gerade schon so umfangreich. Das werden Sie aber gleich nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel zusammengefasst von mir kriegen. Rechtsvorschriften für Unternehmen, das richtet sich natürlich auch ein bisschen an Geschäftsführer und so weiter, sofern die hier mit unter uns sind, aber natürlich auch vielleicht, dass Sie als Admin da mal ein bisschen Mitwirkungspflicht nach oben haben, Ihre Kollegen oder Ihren Vorstand darauf aufmerksam zu machen. Wir haben natürlich auch hier das Thema der privaten E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz, das wir teilweise eben schon auch beleuchtet haben, die Auswirkungen der Spam-Filterung und natürlich auch die vorhin schon angesprochenen zivilrechtlichen Ansprüche, die da vielleicht eine Rolle spielen. Also, gucken wir uns das nochmal an. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst. Der Kollege war da wesentlich ausführlicher. Wir haben auch vorher schon abgesprochen, er darf auch gerne protestieren, wenn er der Meinung ist, dass ich Quatsch erzähle. Also wenn er sich zu Wort meldet, ist das natürlich sehr willkommen. Aber es ist natürlich immer gefährlich, 2 Juristen, 4 Meinungen. Danach uns aber, ja, es ist, naja, man kann vieles so und so. Ich weiß auch schon, dass ich mal an einem Punkt gleich noch widersprechen muss aus meiner. Danach uns kein Vortrag ist, haben wir Zeit bis Open End, ja. Also ich hoffe, Sie haben sich was zu essen eingepackt. Also, personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht erhoben werden. Das wäre, wenn man so alle Datenschutzsachen so auf einen einzigen Satz irgendwie eindampfen muss, die es so an den verschiedensten Stellen gibt. Also nicht nur BDSG, sondern wir haben auch noch Telekommunikationsrecht, Sozialrecht und. Aber Strich drunter, da steht eigentlich so ungefähr drin, ja, muss man nicht studieren, muss man nur den Satz kennen. Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht erhoben werden. So, wer hat im Vortrag vorher schon aufgepasst? Ein paar bekannte Gesichter waren eben schon da. Was heißt das? Dürfen wir nichts erheben? Ja, doch, irgendwie. Wann darf ich es erheben? Wenn ich sie brauche. Gucken wir erstmal an. Personenbezogene Daten, was haben wir das natürlich? Rückschlüsse auf konkrete, natürliche Personen. Neuerdings gibt es auch Anwandlungen, wohl, dass man für juristische Personen eine Art Datenschutz oder sowas da ansieht. Aber auf jeden Fall natürlich, wenn ich eben auf konkrete, natürliche Personen Rückschlüsse ziehen kann. Der Kollege hat das gerade gebracht, das Beispiel mit Klaus Müller hat Spaghetti gegessen und so weiter und so fort. Wenn wir das mal auf unseren Server irgendwie anwenden, merken wir natürlich ganz schnell, dass wir an ganz vielen Stellen jede Menge personenbezogene Daten haben. Und zwar den offensichtlichen Stellen, ja, aber auch vielleicht sowas wie ein Squidlog-File, so vom Proxy-Server. Ne? Da geht es nämlich schon wieder los. Ja, wenn der sich authentifiziert, habe ich einen Usernamen drin und weiß, was der abgerufen hat als Webserver-Seiten. Wow, ganz klar personenbezogen. Dann geht es aber natürlich schon wieder los. Ja, wenn er sich nicht anmeldet, habe ich vielleicht nur eine IP. Oder ein Apache-Log-File. Eine IP hat bei uns Webseiten abgerufen. Und dann beginnt natürlich wieder die Diskussion, ist IP-Adresse personenbezogene Daten? Ja, nein. Da gibt es jetzt wieder zwei Juristen 10 Meinungen. Das hat sich aber dadurch mal erledigt, dass ich natürlich unzweifelhaft personenbezogene Daten haben, wenn ich die Person bestimmen kann. Also sprich, wenn jeder eine feste IP-Adresse hat. Da heißt es, ja, wir haben ja DHCP-Vergabe und man kann ja auch alle 2 Tage eine neue Adresse kriegen. Gut. Nun kann ich auch sagen, der loggt sich aber zum Beispiel auch eben mit seinem Usernamen beim Mailserver ein. Das heißt, ich weiß, dass die IP-Adresse 50 dem Klaus Müller gehört und dann kann ich allein mit dem Wissen, was ich habe, auch sagen, gut, und die 50 ist Klaus Müller jetzt auf dem Apache-Log-File. Das heißt, allein mit dem Wissen, was ich habe, kann ich es vielleicht schon wieder zusammensetzen. Das heißt, für mich sind das natürlich personenbezogene Daten. Nun könnte man auch überlegen, ja, der kommt jetzt von außen, das ist eine Dial-Up-Adresse. Ich weiß vielleicht nicht, wer gerade diesen Lease jetzt irgendwie da bekommen hat von T-Online oder sowas. T-Onliner werden wissen, welcher Account das ist. Ich nicht. Also das Wissen auf der Welt ist schon da. Ich komme aber legal nicht ran, ohne nicht einen Kumpel bei T-Online zu bestechen. Ja, und da geht es dann schon wieder los. Die einen Juristen sagen, naja gut, dann ist es für dich wohl nicht personenbezogen. Die anderen sagen, naja gut, aber gerade wenn das auch mit meinetwegen illegalen Mitteln, aber grundsätzlich möglich ist, daran zu kommen, wir wollen ja die Daten schützen. Und eigentlich ist mir egal, ob die rechtswidrig publik geworden sind oder nicht. Wenn das allein schon publik wird, dass Klaus Müller bei uns die und die Seite angerufen hat, zulässig oder nicht, reicht das eigentlich schon aus, sodass wir eben wegen dem Schutz sagen müssen, da es möglich ist, das zusammenzusetzen, muss das personenbezogen sein. Man kann da noch weiterdenken, weil was ist irgendwie mit Daten, wenn jemand eine halbe Stunde durch meinen Webshop irgendwie surft und dann verabschiedet er sich? Gut, dann ist es vielleicht nach der einen Ansicht nicht personenbezogen gewesen, ja, weil weiß ja nicht, welcher DSL-Account das war. Aber was ist, wenn er nach einer halben Stunde plötzlich bestellt hat? Ja, dann loggt er sich bei mir ein oder legt einen Account an oder gibt seine Daten an. Und das, was sich eine halbe Stunde lang erfasst wird, wird quasi rückwirkend personenbezogen für mich als Admin des Webservers oder Betreiber des Webshops. Also Sie merken, das ist schon verdammt tricky, weil Sie teilweise bei der Erfassung noch gar nicht wissen, was mal daraus wird. Die Diskussion kann man, glaube ich, dadurch, also Sie merken so den Konflikt, ne, wo dann auch jeder, wo es einfach kein richtig und kein falsch mehr so richtig gibt. Die Diskussion über die IP-Adresse kann man aber, glaube ich, heutzutage töten, weil der Rosenheimer Kreis, ist das, stimmt? Irgendwas mit R? Und es gibt so einen Arbeitskreis der Datenschützer und die haben mal einfach festgelegt, nee, wir sehen das als personenbezogene Daten an und damit ist das so quasi per Doktrin getötet, die Diskussion, dass wir das natürlich als personenbezogen ansehen. Und das müssen wir im Zweifelsfall auch, weil wir werden über ganz viele Stellen und wenn es Browser-Cookies oder sonst was ist, sowas immer qualifizieren können für uns. Ja, Logfiles natürlich sowieso. Denken Sie aber vielleicht auch an die E-Mails, die Sie haben. Ja, das sind natürlich nicht nur personenbezogene Daten, das sind sogar mit dem Inhalt der E-Mails besondere personenbezogene Daten, ja, wo das dann nochmal eine Runde schärfer wird. Also sprich, unser Server ist voll mit sowas. Was heißt das jetzt grundsätzlich nicht erheben für die, die im Vortrag vor uns nicht dabei waren? Das heißt, ich brauche eine Rechtfertigung, um da ranzukommen. Ich kann nicht einfach sagen, das ist Gott gegeben, ich mache das einfach, sondern ich muss im Prinzip begründen, dass ich ohne diese Daten nicht arbeiten kann. Man kann im Webshop nicht bestellen und ausliefern, wenn der Typ mir nicht die Adresse gesagt hat und ich die auch speichern durfte. Ist irgendwie logisch. Ich kann keinen E-Mail-Server betreiben, wenn ich nicht auch die Mail speichern darf. Ja, also das wird sonst schwierig. Und dann geht es eben los. Was ist mit dem Logfile? Kann ich einen Mail-Server ohne einen Logfile betreiben? Ja, so grundsätzlich schon, ne? Aber ich muss ja auch den Betrieb sicherstellen. Ich muss ja vielleicht auch zivilrechtlich klären, dass ich meine Leistung erbracht habe und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauche das natürlich auch für Überwachung und so weiter und so fort und darf natürlich, soweit ich es wirklich brauche, es auch erheben. Ich habe da mal ein Bild gemalt, das ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, habe ich mir aber von zwei verschiedenen Datenschützern auch mal absegnen lassen, diese Idee, um das klarzumachen, wann so die Waagschale umschlagt. Wenn Sie so eine Zeitachse haben, Sie haben, ich habe es mal Betriebsinteresse genannt, dass Sie einfach brauchen, mit diesen Daten die erheben zu dürfen, weil Sie sonst nicht arbeiten können, die wird am Anfang halt über dem Datenschutzinteresse der betroffenen Person erstmal überwiegen, weil sonst können Sie keine E-Mail zustellen. Logisch. Aber das wird eben auch mal nachlassen. Das wird nie ganz auf Null gehen, für Mathematiker, lieben gern Null, unendlich und so. Weil es könnte ja immer mal sein, dass in 6 Monaten noch jemand wissen will, was aus der E-Mail damals geworden ist. Ne? Also fast Null, aber nie Null. Aber es könnte eben mal sein, dass da was ist. Und wir sehen schon von der Relevanz, wenn Sie ehrlich sind, ja, ne? So theoretisch ja, praktisch eher nein. Das heißt, irgendwann schlägt das Pendel eben auch mal um, wo ich dann sagen muss, so, und da sehe ich jetzt das einfach mal so an, dass das eben nicht mehr reicht, dass jetzt das Datenschutzinteresse der Beteiligten einfach vorgeht und ich sowas dann auch löschen muss. Das Problem ist, dieser Zeitpunkt ist nirgendwo richtig definiert. Mir wird immer wieder gesagt bei der Frage, wie macht ihr es denn? Ja, 90 Tage. Das ist schwierig, es gab mal so eine Idee, dass das man angeblich sogar 90 Tage speichern muss. Das war so eine komische Klausel, die kommt eigentlich darum, dass Rechnungsdaten, die ja auch viel personenbezogene Daten haben, wenn so nach Volumen oder nach E-Mails oder nach Telefonanrufen abgerechnet wird, dass die halt spätestens nach 90 Tagen gelöscht werden müssen. Und daraufhin haben viele dann so ganz komisch rückwärts rausgelesen, ja, dann darf ich es auch 90 Tage haben oder muss es 90 Tage haben. Was ein Quatsch. Ne? Das war dann bloß einfach, dass solche Einzelverbindungsnachweise nicht für die Ewigkeit aufgehoben werden durften. Es gibt da einfach keine gesetzlich definierte Frist. Sie müssen halt rechtfertigen. Ja? Und rechtfertigen heißt auch, Sie müssen was dafür tun. Das ist nicht Gott gegeben, dass Sie das erheben dürfen. Das heißt, je nach Umfeld, je nach Logfall, je nach Anwendungsfall kann das auch total unterschiedlich sein. Ja, da müssen Sie sich eigentlich mal hinsetzen und überlegen, okay, Jungs, jetzt mal ehrlich, ne, setzen uns mal zu dritt, zu vier zusammen, vielleicht auch mit dem Datenschutzbeauftragten, dem eigentlich sowieso, aber vielleicht auch mit den anderen Beteiligten, gerne auch vielleicht mal Richtung IT-Leiter und höher. Kleiner Workshop, halbe Stunde mal scharf nachdenken, lasst uns doch jetzt mal einen Persilschein aufschreiben, also auf Papier, mal Spiegelstrichliste. Was brauchen wir denn tatsächlich? Sammeln Sie Argumente und dokumentieren Sie die in meinen Augen auch durchaus mal. Wann müssen Sie Daten haben? Versuchen Sie das einfach mal so als kleines Factpaperchen zu machen, um einen neutralen Dritten, einen objektivierten dritten Empfängerhorizont davon zu überzeugen, anders geht's nicht. Also Ihre Oma, vorausgesetzt, sie versteht was von E-Mail. Aber im Endeffekt sogar selbst, wenn sie nichts davon versteht. Da fangen wir natürlich erstmal an. So Queue-Haltezeit sind normalerweise 5 Tage. In der Zeit haben wir eine E-Mail drin, in der Zeit brauche ich auch Logfiles, sonst kann ich nicht nachweisen, was draus geworden ist und so weiter und so fort. Also unter 5 Tage kann ich schon kaum irgendwie das sicherstellen, sonst weiß ich ja noch nicht mal mehr, von wo ich eine E-Mail bekommen habe und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich User-Support zu leisten, ne? Meine E-Mail kam nicht an und so weiter. Ne? Die brauchen 2-3 Tage, nachdem das Bounce zurückgegangen ist, kann das schon mal dauern, bin ich bei einer guten Woche. Dann habe ich vielleicht noch Wochenende, ja? Weil da wird nicht gearbeitet in Unternehmen, ich habe aber Geschäftskunden. Also wenn ich das mal so zusammenzähle, komme ich da so auf 10, 11, 12 Tage, so fairerweise. Aber Sie merken auch, so langsam gehen mir die Argumente aus, dass ich sage, ich brauche das noch viel länger. Teilweise erzählen Leute mir was von einem Monat und mehr, aber das kann ich kaum noch begründen. Na gut, könnte man noch sagen, ist öffentlich-rechtliche Hand, die haben eine Dimido-Woche, ja, das ist das Wochenende länger. Da kommen nochmal 2 Tage rauf, okay, dann bin ich bei 14, 15. Aber danach geht mir wirklich die Luft aus, da noch Argumente zu finden, dass ich es muss im relevanten Umfeld. Ich würde es persönlich einfach mal fixieren, weil das ist natürlich auch ein Schutz ihrer eigenen Sicherheit. Angenommen, da geht mal was schief, angenommen, Ihr Unternehmen kriegt wirklich mal was auch auf die Mütze. Ich weiß jetzt nicht, wie bei Ihnen das Betriebsklima ist, aber aus so diversen Gesprächen mit Kunden, Kursteilnehmern oder Projekten, wo wir sind, ist es ja manchmal auch so ein bisschen so von so Schuldzuweisung und Rechtfertigung und der hat nie Unrecht und so weiter und so fort geprägt. Dann heißt es, wie konntest du das nur so lange aufheben? Guck, jetzt haben wir den Schlamassel da. Oder Herr Müller, Sie haben Ihre Kompetenzen überschritten und so weiter und so fort, ne? Abmahnung und so weiter und so fort. Das kann also durchaus mal ganz sinnvoll sein, je nachdem, in welchem Umfeld Sie so arbeiten, da auch mal als Admin drauf zu bestehen, ich möchte eine schriftliche Arbeitsanweisung haben von oben, an die ich mich dann auch exakt halten werde, wann ich wo, was, wie lange erfasse. Und zur Not auch für jeden Servertyp unterschiedlich. Das habe ich meinen Leuten im Hostingbetrieb auch wirklich gegeben, dass ich gesagt habe, diese Logfile so lang, die Logfile so lang, die Logfile so lang. Sie können das ja auch umdrehen. Sie sagen jetzt, ja, ja, Datenschutz, ich werfe das allzeit mal raus, bei Zeit mal raus. Und dann ist eben der Stress da mit dem Endkunden, wo ihr Chef sagt, Müller, ich brauche den Beweis, dass wir die E-Mail damals vor 6 Wochen geschickt haben, weil der will nicht zahlen und wir streiten uns über 100.000 Euro. Und Sie sagen dann, haha, alles schon gelöscht, habe ich nicht mehr. Und Chef sagt, wie konntest du nur? Ja? Ja, was hast du jetzt hier für einen Schaden angerichtet? Und du sagst, ja, das muss ich. Und Chef sagt, nö, das habe ich auf dem Golfplatz anders gehört, musste gar nicht. Also Sie können ja auch quasi der Schuldige sein, der einen Schaden verursacht hat, dadurch, dass Sie Daten angeblich zu früh gelöscht haben. Und darum würde ich einfach darauf bestehen, zu sagen, ich brauche eine klare Anweisung. Dafür gibt es eigentlich auch einen Datenschutzbeauftragten, der Ihnen das eigentlich sagen müsste, weil, mit Verlaub, Sie können das nicht entscheiden. Da würde ich einfach sagen, ey, das ist nicht mein Job, ich bin hier ein Arbeiter, ganz unten ein Handwerker. Ja, das muss bitte von den dafür Verantwortlichen irgendwie kommen. Aber wenn Sie so eine Abwägung mal getroffen haben, ist es im Prinzip auch egal, ob das jetzt 14 oder 16 Tage sind, da wird keiner um den Tag diskutieren. Ja, es muss halt grob nachvollziehbar sein. Und wenn Sie sagen, ja, wir haben Naturforscher, ja, wir sind hier Forschungsgesellschaft, die sind immer mal 1 oder 2 Wochen auf Expeditionen im Urwald. Das heißt, die lesen auch teilweise erst nur nach 3 Wochen wieder ihre E-Mails und darum läuft hier alles ein bisschen anders ab. Ja gut, dann ist das ein hervorragendes Argument, um auch zu sagen, gut, dann sind es halt bei uns 3,5 oder 4 Wochen, die wir brauchen, weil ich sonst einfach mit den Usern und dem Support nicht mehr umgehen kann. Ja, das würde ich total plausibel finden, aber das muss ich halt im Einzelfall dann auch begründen. Ja, Datenschutzbeauftragter, hatten wir eben schon gesagt, haftet ist im Prinzip falsch. Ich schreibe es trotzdem ganz gerne so provokativ hin. Also er wirkt auf die Einhaltung des Datenschutzes hin, kann man vielleicht etwas besser sagen. Hatten wir gerade schon gesagt, der ist unkündbar, nicht weisungsgebunden und so weiter und so fort. Das überspringe ich jetzt ein bisschen, weil das hatten wir gerade schon in dem Vortrag vor uns. Trotzdem ist es immer wieder erstaunlich aus der Praxis, wenn ich mal sage, wer ist denn bei euch der Datenschutzbeauftragte? Und die Admins dann erstmal anfangen zu überlegen. Eigentlich müsste der jeden zweiten Tag bei Ihnen irgendwie an die Bürotür klopfen und sagen, ihr mit eurer IT, was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Ja? Weil ihr macht da irgendeinen Scheiß und er hat dann den Datenschutzschlamassel an der Backe. Und eigentlich muss der euch Schritt auf Schritt folgen und gucken, was ist das jetzt, wie ein neues System, erzähl mal. Das heißt, eigentlich müsste der bei euch ständig klopfen und sagen, zeig her, zeig her, zeig her. Komischerweise müssen in den meisten Fällen die Admins dem Datenschutzbeauftragten hinterher rennen, gleich, nach dem Motto, sag mal was, immer so. Und das Absurdeste ist ja sogar, das höre ich auch ab und zu, dass mir erklärt wird, der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, wir müssen das 4 Wochen speichern. Also ganz kurz, der ist dafür da, die Daten vor Verlust zu schützen und nicht dafür zu sorgen, dass Daten hier auch erhoben werden. Also der hat so einen kompletten Vorzeichenfehler. Das habe ich aber schon mehrfach gehört. Das ist dann die Frage, auf welchem Seminar der Typ war. Bitte. Ah, das ist eine Fangfrage, das hat er gerade erklärt. Bei Computern ab 10 Mitarbeiter, bei Nicht-Computern ab 20, ne? Ist das aktuell? Ja. Was natürlich absurd ist, weil heute immer Computer im Spiel sind. Aber eigentlich schon relativ früh. Und bei besonderen personenbezogenen Daten ab 3? Stimmt das? Ab 3, ab 5? Das waren früher mal 7. Also im Prinzip, wenn man auf die Idee kommt, hey, E-Mails, ja, was steht da alles drin? Oh, Krankheit, Religion, pipapo. Muss ich sagen, sobald ein E-Mail-Server im Spiel ist, ab 3 Mitarbeitern, wenn man das so... Oh. Oder wenn ich so gucke, in welchen Foren ist jemand unterwegs, ne, was liest er so für ein Medizinforum, zack, besondere personenbezogene Daten, kann man auf die Idee kommen, ja, dann habe ich einen Proxy-Server ab 3 Mitarbeitern mit dem Daten. Also eigentlich relativ flott. Ja, jetzt gab es natürlich immer so ein altes Thema, und da merken Sie, der Vortrag ist ein bisschen älter, aber ich werde immer wieder noch darauf angesprochen. Per, wie ist denn das mit der Vorratsdatenspeicherung? Ne, Sie erinnern sich so düster, da gab es mal Gesetzesvorhaben, die in letzter Sekunde gekippt sind, die nie so richtig aus der Idee draußen sind. Da gibt es ja auch immer wieder noch Ambitionen, das wiederzubeleben. Darum gucken wir uns das mal kurz an. Der Datenschutz sagt im Prinzip, darfst du gar nicht erheben, es sei denn. Und die Vorratsdatenspeicherung sagt erstmal so, im Sinne der Terrorbekämpfung und Bipapo, Rasterfahndung, bitte alles. Das ist natürlich so. So, wie machen Sie es jetzt? Keine Ahnung. Egal, was Sie machen, ist erstmal verkehrt. Gut, aber das ist Ihr Problem. Da gibt es jetzt keine richtig klare Antwort drauf, aber es gibt ein paar salomonische Urteile, wenn man so will. Und da sind die, finde ich, die Jungs dann tatsächlich immer doch ganz pfiffig in ihren Urteilen. Nehmen sie halt sagen, ja, dann sind das eben tatsächlich 2 getrennte Datenbasen, die da einfach gepflegt werden. Das eine ist natürlich schon der Bestand, mit dem ein Admin-Team arbeitet, auch ein relativ großer Kreis, vielleicht auch noch irgendwie der qualifizierte Praktikant oder sowas, der halt mit Logfiles und so weiter in Berührung kommt und. Ja, das ist halt Alltagsarbeit, da ist aber dann vielleicht auch nach 2 Wochen mal Schluss. Und das andere ist dann eben das, wo eben die dazu befugten Stellen eben mal einreiten und Zugriff drauf haben wollen, wo ich das dann tatsächlich relativ lange halte. Das heißt, das sind dann natürlich schon so absurde Situationen, wo Sie sagen, Was aus der E-Mail geworden ist, letzten Monat, lieber Chef, mit dem Kunden, ne, wo wir klagen, kann ich nicht sagen, das Logfile habe ich gelöscht. In der Vorratsdatenspeicherung wäre das drin, lieber Chef, aber da dürfen wir nicht drauf zugreifen. Da musst du schon gucken, bis andere hier einreiten. Darum, sorry. Ne, dass Sie also auch natürlich das wissen, was Sie da haben, vielleicht gar nicht benutzen dürfen. Okay, aber das ist momentan nicht so übermäßig aktuell. Kann sich aber schnell ändern. Gut, soweit noch Proteste beim Datenschutz? Nein? Ach, okay. Höre Wein. Ja, nächstes Thema. Das, was wir jetzt noch nicht so ganz hatten. Signaturen unter E-Mails. Das kommt jetzt auch in den ganzen Bereich handelsrechtliche E-Mail-Archivierung mit rein. Es gab früher immer den Streit, sind E-Mails Handelsbriefe? Weil so ein E-Mail ist ja gar nicht verkörpert. Ist das überhaupt ein Brief? Kann das eine Urkunde sein? Die ist ja gar nicht perpetuiert, also verkörpert und so weiter und so fort. Da haben viele auch gesagt, ja, das ist alles ein ominöses Nichts, das ist quasi rechtsfreier Raum und so. Und dann gab es die Juristen, die haben das so gesehen, welche, die haben das so gesehen, das übliche Dilemma. Seit Anfang 2006 ist aber klipp und klar geregelt, es gibt elektronische Handelsbriefe und damit ist quasi legal definiert, ja, das sind, das muss so behandelt werden wie echte Papierhandelsbriefe. Der Streit ist einfach mal durch den Gesetzgeber getötet worden. Und das heißt eben auch, das, was wir schon immer als Pflichtangaben, nee, falsche Seite, spiegelverkehrt für Sie, rechts im Briefpapier hatten, ne, kleine Schrift, hellgrau auf dunkelgrauem Grund, Handelsregisternummer, Vorsitzende des Aufsichtsrats, was gibt es da noch so Wichtiges? Ne? Hm? Ja, Adresse, genau, also diese ganzen Gedöns da rechts auf dem Briefpapier, das sind Pflichtangaben, das muss da stehen und das muss dann auch unter Handelsbrief-E-Mails stehen. Das war damals nicht so schwierig, weil die Unternehmen haben halt E-Mail-Signaturen ganz schnell eingeführt. Das gab anfangs noch so einen kleinen Streit. Muss das in der E-Mail drin stehen? Kann ich da nicht einen Link auf das Webimpressum machen? Nein, kann ich nicht, weil auf dem Briefpapier kann ich auch nicht einen Link aufs Webimpressum machen, ne? Oder auf ein ganz anderes Medium. Ja, muss das denn sichtbar auf dem Briefpapier sein? Kann ich das nicht mit X-Header in die E-Mail reinschreiben? Nein, weil der DAO muss das eben auch erkennen können, weil Sie wissen ja genau, das ist ja Verbraucherschutz. Bevor Sie irgendwo was einkaufen, gucken Sie ja, wer ist da Vorsitzender vom Aufsichtsrat mit Vorname und gucken mal im Handelsregister nach. Das heißt, der Verbraucher braucht diese Angaben und darum muss er die auch in diesem Handelsbrief quasi lesen können. Also Sie können ja auf dem Briefpapier auch nicht mit Geheimtinte machen für die Kerze, sondern muss das ja auch stehen. Also, das ist mittlerweile getötet, alle haben das drunter. Früher wurde man verhauen bei mehr als 4 Zeilen E-Mail-Signatur. Heute wird man verhauen, wenn man nicht mindestens 14 Zeilen Disclaimer und Handelsregisterauszug unten ranklatscht. Darum brauchen wir dicke Brandbreite. Das Problem, was ich jetzt einfach sehe, private E-Mails, Stichwort erlaubte oder unerlaubte tatsächliche private E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz, die werden auf einmal auf Geschäftsbriefpapier verschickt. Das ist ja absurd. Stellen Sie sich das mal im analogen Leben vor. Sie gratulieren Ihrer Oma zum Geburtstag auf Firmenbriefpapier, so aus dem Drucker mit Briefmarke. Also wenn das nicht eine Abmahnung gibt, dann weiß ich auch nicht. Bei E-Mail ist das alles total egal und wird einfach komplett ignoriert oder eben auch nicht gesehen. Ja, zum Ignorieren hätte man es ja kapieren müssen. Dürften die das? Ich mag es immer, wenn man digitales und analoges Leben mal so in Relation setzt. Ne? Wie wäre es denn ohne Computer? Ne. Jetzt ist natürlich ganz interessant, was passiert, wenn ich jetzt privat was verkaufe? Auf eBay. Wir verkaufen unseren gebrauchten Kopierer. A3, Duplex, schickes Teil, 250 Euro, Schnäppchen. Das Ding, als Kontaktadresse ist meine Firmen-E-Mail-Adresse angegeben. Der E-Mail-Verkehr mit dem Käufer läuft über die Firmen-E-Mail, also meine private Nutzung, aber mit Geschäftssignatur darunter. Die Übergabe von dem ollen Kopierer findet vielleicht sogar draußen auf dem Firmenparkplatz statt. Können wir beide mit dem Auto vorfahren und umladen. So. Ist ja kein Problem, wenn es geht, aber was ist, wenn das Ding irgendwie kaputt ist? Das konnte gar nicht A3, das konnte nur A4, nicht behebbar. Ja? Das war einfach was ganz anderes oder die Duplex-Einheit ist irreparabel kaputt, hat man nicht sofort gesehen. Der Typ will sein Geld zurück, weil reparieren oder nachleisten kann ich nicht. Ich sage ja, verstehe ich deinen Ärger, lieber Kollege, mein Freund. Ja, ist aber schwierig, weil das war ja in Wirklichkeit das Erbstück von meinem Opa, ne? Du weißt. Der stand auch schon ein paar Jahre rostend im Keller und nicht scheckheft gepflegt auf dem Flur, wie du vielleicht dachtest. Aber den Kaufpreis, den habe ich jetzt gewinnbringend in Caipirinha angelegt die letzten 2 Tage. Das Beste, was man bei der heutigen Wirtschaftssituation noch machen kann. Gibt kein Geld mehr. Mein Konto ist eh schon gefändet. Ja? Da ist nichts mehr zu holen. Da kann man natürlich als Käufer oder auch als dessen Anwalt auf die Idee kommen zu sagen, ja, wieso denn eigentlich du und dein privates Konto? Das war doch von der Firma gekauft worden. Also wenn ein objektiver Dritter das so verstehen musste, dass das eigentlich ein Firmenverkauf ist, Da stand eben nicht drin, wir verkaufen aus Erbschaft, sondern wir, auch die Firma ist ja logisch, ne, der muss das Ding loswerden und so, wir verkaufen das Ding. Also da gibt es schon so Situationen, wo man, das ist so ein Klassiker aus dem Jurastudium, wo man auf die Idee kommen kann, dass ja vielleicht doch die Firma da quasi mit verpflichtet worden ist. Ja, das ist jetzt in dem Fall ein ausgedachtes Beispiel von mir gewesen, aber ich habe schon häufiger Fälle gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, genau so einen Stress hatten wir mal auch tatsächlich. Ja, nicht nur ein Kopierer, sondern sowas Ähnliches. Also das ist, kann schon realistisch sein. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil klar, die Firma hat offiziell den nie verkauft. Wie kann das sein, dass die jetzt zahlen soll und so? Und die kann sich das im Innenverhältnis vielleicht auch von dem wiederholen und so. Aber da muss man dann schon auch die Frage stellen, wer hat da den Anschein gesetzt? Hat die das gewusst, dass der quasi im Schein der Firma hier auftritt? Ne? Und wie durfte ein Dritter das eben, sprich meine Oma, durfte das verstehen? Sehen wir später nochmal kurz ein bisschen weiter. Das zweite Thema neben diesen E-Mail-Signaturen ist natürlich das ganze leidige Thema der handelsrechtlichen E-Mail-Archivierung. Leidig ist jetzt Ansichtssache, wir verkaufen auch Produkte und finden das ganz gut, aber im Prinzip macht das nichts als Ärger, kostet nur ein Scheißgeld und alles, was da drin ist, wird eigentlich nur dazu benutzt, um mir eins auf die Rübe zu hauen, wenn die Betriebsprüfer kommen. Also alles, was ihr jetzt schreiben kann, gegen sie verwandt werden. Da gibt es aber eben jetzt seit 01.01.2006 durch diese Klarstellung auch die Verpflichtung, dass wir unsere elektronischen Handelsbriefe dauerhaft revisionssicher archivieren. Und da geht schon wieder los. Die meisten unterschätzen, wie umfassend der Begriff Handelsbrief ist. Das ist nämlich nicht nur die Rechnung, wo eine Steuer draufsteht oder ein Angebot, wo eine Zahl drin ist, sondern Handelsbriefe sind alle, die zur Vorbereitung, Durchführung, Abwicklung oder eben auch Rückabwicklung eines Handelsgeschäfts dienen. Das ist also auch mit, könnt ihr diese Tür in Blau liefern. Das ist auch mit, gestern hat die Tür unser Lager verlassen, hier ist die Tracking-Nummer. Das ist, wenn man so will, auch mit, ist die Tür heil angekommen, bitte nehmen Sie an unserer Umfrage teil, wie war es denn im Kundenservice? Also nicht nur das, wo Zahlen eine Rolle spielen. Was man um Himmels Willen mit so einem E-Mail-Archiv will, das ist eine ganz andere Frage. Die sollten wir jetzt nicht klären. Oder kann ich auch nicht klären, weiß ich nicht. Also welcher Betriebsprüfer liest das alles durch? Ne? Aber grundsätzlich, das ist ein sehr umfassender Begriff. Im Prinzip kann man salopp sagen, alles, was nicht private Nutzung und Spam ist, ist eigentlich in den meisten Fällen Handelsbrief. Zumindest, wenn ich von einem Unternehmen irgendwie rede. Interne E-Mails der Firma sind keine Handelsbriefe, weil da würde ich ja quasi auch nicht ein Briefpapier nehmen, das drucken und verschicken oder so, sondern die Absprache, hey Klaus, können wir dir auch ein Lila liefern, die Tür? Ja, ja, kannst du machen. Das ist kein Handelsbrief. Ja? Aber ansonsten mehr oder weniger alles, was raus und rein geht. Bis auf wenige Ausnahmen. Anders übrigens, wenn Sie in einem Verbund sind und gegeneinander bilanzieren oder quasi getrennte Buchhaltung haben und auch sonst Leistungen verrechnen müssten, dann ist das ja quasi wie eine externe Firma und dann müsste man das auch steuerlich, aufgrund der steuerlichen Behandlung auch archivieren. Das ist eine Ausnahme. Ja. Was müssen wir da machen? 10 Jahre bzw. 6 Jahre für alles Normale, 10 für alles steuerlich Relevante. Die Juristen unter uns wissen, wie lange müssen wir so eine E-Mail also tatsächlich Worst Case aufhalten. Nein, da doofe Fangfrage. Ganz so einfach ist es immer. 11 Jahre minus ein Tag, das wäre so der Worst Case. Ne? Weil wenn die Frist natürlich am 31.12. erst beginnt, dann ist eine E-Mail vom 1. Januar, Worst Case, 11 Jahre lang aufzuheben. Ja? Das heißt, das ist jetzt komisch. Wir müssen mehr oder weniger alles, was da draußen reingeht, lange archivieren. Das ist ein Thema für sich. Gibt es auch separate Vorträge von uns dazu. Da können Sie sich eine Stunde lang nur damit beschäftigen, was ist eigentlich eine revisionssichere Archivierung. Das kürze ich jetzt mal ab. Das hat aber natürlich gewisse Auswirkungen, Sie ahnen es, für die private Nutzung. Ja? Weil wie wollen Sie das jetzt sicherstellen? Wir haben eben schon gehört, personenbezogene Daten grundsätzlich nicht erheben, dürfen wir gar nicht machen, können wir gar nicht reingucken. Der Kollege hat schon das Verwertungsgebot von der Inbox des Nutzers und so weiter gesprochen. Gleichzeitig bin ich wieder mal verpflichtet, alles auf 11 Jahre zu archivieren. Viel Spaß. Das werden wir uns gleich nochmal angucken müssen. Ja? Aber Sie ahnen das Problem, was da auf uns zurollt. Parken wir mal ganz kurz, tauchen wir nochmal ab in die private Nutzung am Arbeitsplatz. Weil die meisten antworten hier nach dem Motto, bei uns gibt es keine erlaubte private Nutzung und damit habe ich das Problem nicht, ich archiviere alles. Stimmt aber in 9 von 10 Fällen gar nicht. Oft haben wir nämlich ein schriftliches Verbot oder ein klipp und klares, sonst wie irgendwie geäußertes Verbot, steht da, steht im Arbeitsvertrag, hängt vergilbt mit Rissen drin am schwarzen Brett bei der Kantine, weiß der Geier. Also irgendwie, wo man auch mal gesagt hat, ja, ja, ne, guck hier, 2004, seitdem ist das schon klar, was verboten ist und so. Ja, das ist schon richtig, aber wie sieht das in der Praxis aus? Entscheidend ist die betrieblich ausgeübte Praxis. Ja? Weil, dazu muss man wissen, viele Leute glauben, dass irgendeine Vereinbarung immer schriftlich sein muss. Das muss sie gar nicht. Es gibt wenige Sachen, wo Sie eine Formvorschrift haben, so Notar, Grundstückskauf, Heirat und so weiter und so fort. Aber natürlich können wir mündlich Kaufverträge schließen oder sonst irgendwas machen. Ja? Und natürlich kann ich mich auch mit meinem Arbeitgeber mündlich oder auf andere Art und Weise darauf einigen, dass private Nutzung am Arbeitsplatz offensichtlich doch erlaubt ist. Und nicht irgendwie das Papier zählt mehr als die mündliche Einigung, sondern was ist das Letzte, worauf wir uns geeinigt haben? Was ist unser Deal? Damals haben wir es vielleicht schriftlich verboten oder er hat das so gesagt, richtig. Aber aus den letzten 2-3 Jahren komme ich zum Schluss, dass ich mit meinem Chef offensichtlich einen Deal geschlossen habe, worauf immer, wie wir das gemacht haben, dass das anders ist. Zum Beispiel durch mündliches mit, ja, ja, kannst du machen. Ja, oder eigentlich nicht, aber mach halt. Ja? Natürlich, klar, das ist eine Erlaubnis. Oder auch durch konkludentes Handeln, also durch schlüssiges Handeln. Ja, also wenn er jetzt nicht konkret sagt, ja, nein, sondern wo ich halt aus den Umständen der Situation herausschließen kann, was sein Wille ist und ich dann eben auch sagen kann, ja, offensichtlich ist er einverstanden, weil er winkt oder irgendwie sowas. Oder weil er sieht, ich schreibe eine E-Mail meiner Freundin und er sagt, ah, schönen Gruß. Ja, hat er nicht gesagt, ja, darfst du, sondern offensichtlich war er damit einverstanden. Ja? Das heißt, in den meisten Unternehmen müsste man einfach mal immer meine Oma mit reinschicken, dass sie einfach mal einen Tag zuguckt und dann kann ich die abends mal fragen, Oma, wie sieht's aus, was da mit der privaten Nutzung? Haben die da schnell das Fenster zugemacht, als Chefchen reinkamen? Weil sie ein schlechtes Gewissen hatten? Also dann machen sie es vielleicht trotzdem mal so verboten, wie falsch parken. Ne? Wird ja nicht erlaubt, bloß weil ich seit 3 Jahren falsch parke. Oder war das ganz okay? Hat der Chef selber private E-Mails genutzt und so weiter und so fort? Und das kann genauso rechtswirksam sein, weil es einfach das Letzte ist. Das heißt, oft ist das, oder bei fast allen der Kunden, wo wir das sehen, ist das durch wissentliche Duldung erlaubt. Wobei da mir eben wichtig ist, A, es ist eine wissentliche Duldung. Wenn ich nicht weiß, dass die sich ständig rechtswidrig dort verhalten, ja, dann kann ich das auch nicht dulden. Dann kann man auch nicht mir da eine Willensäußerung oder eine Einverständniserklärung reindeuten. Und das Zweite ist, da muss ich jetzt wieder sprechen aus meiner Sicht, das ist aber Geschmackssache. Viele sagen halt, okay, da muss man Stichproben machen, so regelmäßig mal. Haben Sie, glaube ich, vorhin auch kurz gesagt. Ne? Das wiederum sehe ich aus meiner Sicht für total falsch oder nicht machbar an, weil es ist vieles irgendwie nicht erlaubt. Ja, auch Klauen ist nicht erlaubt. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, jetzt musst du regelmäßig am Ausgang mal filzen, ob Leute was geklaut haben. Weil sonst könnte ich ja irgendwie durch wissentliche Duldung irgendwie akzeptieren, dass die immer Tesafilm klauen. Oder man könnte sagen, ey, Kinderhauen ist verboten. Ja, und keiner kommt auf die Idee zu sagen, ja, jetzt musst du doch irgendwie Kameras in Wohnzimmer installieren, um zu überprüfen, dass Leute ihre Kinder tatsächlich nicht hauen. Und genauso wenig glaube ich, dass man in Postfächer reingucken muss, um ein Verbot durchzusetzen. Das ist genauso ein Verbot wie 5000 Verbote andere Verbote auch. Ja, beziehungsweise ich sehe eben gerade aufgrund der Datenschutzaspekte das einfach für total unzulässig und unnötig an. Anders ist es, wenn ich einen konkreten Verdachtsfall habe. Ich glaube, Klaus Müller hat oder. Das mag es, aber quasi eine Rasterfahndung über die Postfächer zu machen, halte ich für datenschutzrechtlich aus meiner persönlichen Meinung heraus für total unzulässig. Weil sonst müsste ich echt alles aufmachen und dann müsste ich so viel kontrollieren, was die Leute nicht machen, dass sie nicht betrügen oder weiß der Geier was. Dann kann ich alles hoch und runter überwachen und das funktioniert nicht nur, das darf ich noch nicht. So, jetzt gab es Proteste oder Kommentare. Das ist eine ganz lustige Konstruktion, wenn Juristen erstmal sagen, alles bedarf der Schriftform und mündlich gibt es nichts. Weil, kann ich mich auch noch daran erinnern, aus dem 2., 3. Semester, dadurch, dass wir uns auch im Kaufvertrag zum Beispiel mündlich ja auf was anderes geeinigt haben, haben wir ja uns ganz offensichtlich mündlich darauf geeinigt, dass die Schriftformklausel nicht mehr gilt. Kann man vielleicht auch so als Beispiel für konkludentes, schlüssiges Handeln ansehen. Also das ist tatsächlich sehr schwierig, so eine Schriftformklausel am Leben zu halten, weil wenn wir das offensichtlich anders machen, kann sich auch nicht später einer von beiden dann nach der Rosinentheorie darauf zurückziehen und sagen, ha, jetzt mache ich aber doch mal ne, von dem Ding Gebrauch, hol das Ralter raus und sag, Edge Badge, ich habe dich verarscht. Ja, das ist immer der Punkt, wo ich dann irgendwann auch bald wieder draußen bin, weil das ist Arbeitsrecht, das habe ich noch nicht mal mehr ansatzweise studiert, das lernt man nämlich einfach da nicht. Das kommt halt immer drauf an, ja, muss ich davon ausgehen, dass mein Vorsitzender befugt ist, das zu machen? Also wer ist mein Vorsitzender? Ja? Ein kleiner Teamleiter vom Support oder der IT-Leiter von dem ganzen Bereich? Also wie sehr ist der quasi Manager, würde ich jetzt argumentieren und so weiter und so fort. Musste ich davon ausgehen, dass er das regeln darf? Wie hat er das mit anderen gemacht und. Schwierig. Ich würde mich dann ab einer gewissen Stellung von meinem Vorgesetzten darauf berufen, dass er das darf. So muss ich das wohl verstehen, so nach Auslegung. Und dann gab es wohl offensichtlich andere Regelungen. Aber das kann man vermutlich auch anders sehen, oder? Ich weiß nicht, wie handhaben Sie das in dem Fall? Ja. Also hat er auch sonst solche Regelungen gemacht? Also ich muss mal kurz das Mikrofon ersetzen, Anscheinungs- Duldungsfall macht. Ne? Also die Frage ist, hat er auch sonst ganz viele solche Regelungen gemacht? Muss ich davon ausgehen, dass er von Oberchef befugt ist oder nicht? Ne? Und das ist dann wieder eine Einzelfallsache. Bitte. Ja, also Frage wieder fürs Mikro. Was ist, wenn das grundsätzlich verboten ist? Sie merken aber, grundsätzlich ist immer so ein fast, also ist ein nicht 100%. Ne? Wenn das grundsätzlich verboten ist, aber der Chef zum Beispiel nutzt das privat oder sagen wir mal einfach der Vorstand schon etwas größer gefasst. Weil Chef ist bei einem geschäftsführenden Gesellschafter ja auch der Eigentümer, also das ist sein eigenes Zeug, ne? Das ist einfach eine Sonderrolle. Aber der Vorstand oder alle, die auf Leiterebene aufwärts sind. Sie haben natürlich bei solchen Regelungen immer dem Problem des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes. Ja? Sie dürfen also nicht Gleiches ungleich behandeln. Sie dürfen aber Ungleiches, nee, was? Sie dürfen Ungleiches ungleich behandeln, genau. Aber ich darf nicht einfach willkürlich sagen, Männer dürfen Frauen nicht. Oder ich sage, alle von A bis F im Anfangsbuchstaben vom Vornamen dürfen die anderen nicht. Ne? Oder alle dürfen Frau Schmidt nicht. Es sei denn, Frau Schmidt hat nachweisbar gezeigt, weil sie da auf Abmahnungen und so weiter auch nicht reagiert hat, dass sie es nicht kann oder so, das wäre wieder was anderes. Aber ich kann natürlich zum Beispiel schon auch argumentieren, dass alle, die quasi in einer Verwaltungsfunktion oder einer Managementfunktion aufwärts sind, das zum Beispiel dürfen, wie zum Beispiel auch eine private Dienstwagennutzung und so, während das halt andere Leute vielleicht nicht dürfen. Also man kann auch schon so horizontale Trennungen nach oben und unten einziehen. Auf einem das jetzt politisch gefällt, ist eine andere Frage. Aber weil man auch sagt, ja, die haben auch eine 60-Stunden-Woche, die haben einfach kein Zuhause mehr und leben nur noch im Hotel und keine Freizeit und keine Freunde und anders geht es ja gar nicht mehr. Oder irgendwie so. Also grundsätzlich kann ich das schon an der Stelle differenzieren. Lange Rede, kurze Antwort. Da war noch eine Hand irgendwo da oben? Nee, tot, ach doch. Ach, dann bin ich jetzt wieder Arbeitsrechtler. Ich würde sagen, nein, weil entscheidend ist das, was wir machen. Ich erkläre noch mal ganz kurz, was auf diesen beiden Zeilen da unten. Also auch da kann man anderer Meinung sein. Also auch ein von mir sehr geschätzter Anwalt, der Thomas Feil aus Hannover, der ansonsten auch sehr viel IT-Recht macht, mit dem ich auch sonst viel mache, der sieht zum Beispiel diesen Punkt anders, dass das nicht Bestandteil des Arbeitsvertrages wird. Also da kann man anderer Meinung sein. Ich und einige andere Anwälte, mit denen ich unterhalte, sehen das anders. Dass das im Prinzip auch eine Form von Naturalbezahlung sein kann. Ne? Dass ich jetzt hier auch im Rahmen meiner Tätigkeit hier private Nutzung machen darf. Das ist nicht bezahlte Arbeitszeit, also wenn ich 10 Minuten schreibe, muss ich die auch nacharbeiten, das ist was anderes, aber ich darf die Infrastruktur nutzen. Oder ich kriege Obst und Getränke frei, Schreibtisch oder sowas, ne? als Bonbon oder so. Und dann kann man natürlich auf die Idee kommen, ja, ich arbeite in der Firma und bringe hier eine Top-Leistung, eben weil das auch mit dazugehört. Geld ist nicht alles im Leben und ich muss das eben mit verbinden, weil ich privat noch zum Vorstand vom Verein gehöre und das ist außerhalb meiner Arbeitszeit, aber halt während des normalen Werktages darf ich da arbeiten. Und dann kann der Chef vielleicht nicht einfach so sagen, hey, jetzt kicke ich das wieder weg, sondern dann kommt man wirklich zum Schluss, dass man sagt, hey, das geht eigentlich nur noch mit gegenseitigem Einverständnis, aber wenn er sagt, nö, wird schwierig, oder mit einer Änderungskündigung. Und dann wird es eklig. Und dann bin ich als Nicht-Arbeitsrechtler auch draußen. Ne, ich dann sage, guten Tag, Klaus Müller, ich kündige dich und ich mache dir ein Angebot. Morgen früh, 8 Uhr, stelle ich dich zum selben Gehalt, mit denselben Konditionen auf denselben Job wieder ein, aber exklusive private Nutzung am Arbeitsplatz. So. Und wenn dann natürlich dann immer noch ein Nö, das sehe ich nicht so, kommt, dann wird es echt ganz eklig. Also da kann man eigentlich kaum noch sagen, wie kriegt man sowas jemals wieder weg? Schwierig. Ich würde dem Chef sagen, guck, ob du nicht ein anderes Bonbon hast, was du tauschen kannst. Ne? Vielleicht, dass man sagen kann, gut, dafür kommt jetzt halt dann leckere Äpfel und Kiwis oder sowas an den Schreibtisch und dafür habt ihr Obst oder so oder jeder kriegt ein iPhone geschenkt und kann da surfen oder so. Schwierig. Ja, Sie können es auch einfach sagen, ich verbiet's und dann können Sie sagen, nach 3 Jahren hat keiner protestiert und jetzt ist unsere betrieblich ausgeübte Praxis wieder umgedreht. Aber wenn es jemanden gibt, der keinen Bock hat, dann haben Sie da schon ein Problem. Ja, das ist auch so ein Punkt, den wir vorhin schon mal ganz kurz hatten, wo man, finde ich, durchaus scharf drüber nachdenken kann. Kann der Betriebsrat sowas Höchstpersönliches wie meine Kommunikation regeln? Also der Betriebsrat kann sicherlich viel regeln, Pausenzeiten, Raucherzimmer, weiß der Geier was und so. Aber ich finde das schon bedenkenswert, ob der Betriebsrat meine private E-Mail-Kommunikation klären darf. Stichwort zum Beispiel, wer guckt in die Postfächer rein und gibt Stichproben und. Ja, weil Kommunikation, Meinungsfreiheit, pipapo ist was Wichtiges, wird ja auch sehr krass geschützt. Und der Betriebsrat kann auch nicht bestimmen, irgendwie, wie mein Sofa zu Hause dekoriert wird und so weiter und so fort oder wen ich mal heirate. Und da kann man, finde ich, schon die Frage stellen, darf der diese Regelung überhaupt noch treffen in seiner Kompetenz? Finde ich total strittig, ich habe da keine richtige Antwort drauf. Ja, ist auch die Frage, wie sehr greift das ein? Ja, zwischen einfachen oberflächlichen Regelungen bis hin zu Klaus Müller darf grundsätzlich in alle Postfächer reingucken. Ja, Betriebsrat hat das abgenickt. Und dann liest er immer meine privaten E-Mails oder was? Nö. Und da muss man auch klären, kann mein Betriebsrat klären, dass mir jetzt quasi ein Teil meiner Honorierung wieder geklaut wird, wenn ich mich auf diesen Standpunkt stelle. Ich muss da rumeiern. Viel Spaß, das mal zu klären. Lustig wird natürlich auch, wenn man jetzt auf die Idee kommt, hey, ist die eigene Unternehmen nicht plötzlich so ein ISP? Und dann kommt man auf die Idee, hey, wie sieht das mit Telekommunikationsüberwachungsverordnung aus? Was ist, wenn hier mal die Kripo einrückt und sagt, von dem Account aus ist aber Phishing losgeschickt worden oder der Betrug auf eBay im großen Stil, hier, gib mal raus. Also da kann man als Arbeitgeber in meinen Augen schon auch ganz schnell sich telekommunikationsrechtlich in ganz wunderbare Situationen bringen, dass man auf einmal Provider im eigenen Haus wird für ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeiter. Ja, was bedeutet das jetzt? Wir haben diese privaten E-Mails in einem Postfach. Und jetzt geht es natürlich los. Besondere personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht erhoben werden. In einem nächtlichen Backup vom Mail-Server, da kann ich die sicherlich mit backuppen oder muss das vielleicht sogar. Vielleicht, weil ich eben auch als ISP sozusagen meinen Mitarbeitern vertragrechtlich, also auch wenn kein Geld fließt, aber wir haben doch einen Vertrag, ne, schulde, dass der E-Mail-Server im Falle eines totalen Crashs auch wiederhergestellt werden kann und dass die nicht verloren gehen, dass ich ein Backup mache und ich da eben auch eine vernünftige Leistung dafür erbringe. Aber viele Unternehmen machen zum Beispiel eine Langzeitarchivierung von ihren geschäftlichen E-Mails. Geht auf ein Tape, geht in den Tresor, liegt da 10 Jahre. Das ist schön, aber bitte nicht mit meinen privaten E-Mails. Ja, was ich vor 5 Jahren mit Susi Schmidt gemailt habe, geht in 10 Jahren keinem mehr was an. Ja? Und jetzt geht es natürlich los. Ja, okay, wie soll man das trennen? Ja, weiß ich doch nicht. Ist mir doch wurscht als Jurist. Ja, trenn das. Und dann wird es natürlich lustig, wenn alles über eine und dieselbe E-Mail-Adresse läuft. Ja, grundsätzlich nicht erhoben sogar. Wenn es abläuft. Mhm. Ja, das ist nämlich der Punkt. Ne? Es nützt mir nichts, wenn ich sage, auf dem Server sind sie weg, die Logfiles, aber im Backup hebe ich sie 10 Jahre lang auf. Ich habe diese Daten, ich besitze sie, ich habe sie gespeichert. Wo, auf welchem Medium und so weiter, finde ich an der Stelle relativ egal. Weil ich muss das Tape einlegen, dann habe ich die wieder. Ja gut, wie gesagt, jetzt Backups, die sich nach 2-3 Wochen oder sowas rauseiern, könnte man ja dann schon wieder überlegen oder gnädig sein, aber ein Backup, wo ich sage, das ist jetzt ein 10-Jahres-Archiv oder ich mache wirklich ein Tape in für einen Schließfall, das lösche ich nie als Unternehmen, da wird es dann wirklich schwierig. Da muss man sagen, dann darf das von vornherein eben nie im Tape mit drin sein oder im Backup mit drin sein. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir Logfiles nicht ins normale Backup mit reinnehmen. So. Das natürlich kann man auch argumentieren, nee, ich brauche das aber im Backup, weil im Falle eines Angriffs ist sonst mein Logfile weg oder sowas. Ne? Da könnt ihr auch wieder eine Rechtfertigung machen und für ein paar Tage gilt das auch. Aber wenn ich sowas dann über Monate und mehr aufhebe, dann wird es tatsächlich schon wieder schwierig zu begründen, warum brauche ich Warlog Mail von 2007 in einem Backup-Tape. Nö, brauche ich nicht, darf ich nicht. Finde ich da ganz klar als Antwort. Dann muss ich das organisatorisch regeln, wie auch immer mir das dann gelingt. Aber da kann ich nicht einfach sagen, geht nicht. Ja. Man kann natürlich auf die Idee kommen, wenn das tatsächlich erlaubte private Nutzung ist, ja, darf ich dann überhaupt noch einen zentralen Spam-Schutz bereithalten? Ich meine, wenn der Mitarbeiter den gut findet, ist ja schön und gut. Ne? Dann ist auch klar, liegt Einverständnis vor und wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wenn ein Mitarbeiter sagt, ich will alles kriegen, ja, dann fangen sie an zu diskutieren, war das eine geschäftliche Viagra-E-Mail oder eine private an die Adresse? Im Prinzip kann man sagen, ja gut, dann kriegst du den Kram halt. Ne? Lustiger wird es dann beim Virenschutz. Da würde ich natürlich klar sagen, ne, Abwägung hier, die betrieblichen Erfordernissen, die Sicherheit hier und so weiter gehen dann natürlich vor. Gegen Virenschutz kann man sich nicht wehren. Aber zumindest Spam-Schutz, finde ich, kann ein normaler Mitarbeiter auch sagen, gibt's nicht. Und dann der Punkt, den wir auch im ersten Vortrag schon mal drin hatten. Kein Zugriff aufs Postfach. Ja? Sobald da private E-Mails drin sind, da sind wir uns total einer Meinung, habe ich da ein Verwertungs- und Zugriffsverbot auf das Postfach. Ja? Und das ist natürlich total schwierig, weil was ist eben, wenn Sie einen Mitarbeiter feuern? Gut, dann soll der aufräumen. Ja, was ist, wenn Sie den fristlos mit Hausverbot feuern und Sie wollen den gar nicht mehr an Ihre E-Mails mit dranlassen? Weil Sie Angst haben, dass er alles löscht oder weil Sie Angst haben, dass er sich noch schnell Kundendaten weiterleitet und, und. Das ist ja nicht selten, dass man anschließend die Tastatur nicht mehr anfassen darf, nachdem man erstmal das Kündigungsschreiben bekommen hat. Ja, gut, aber dann kann derjenige, wenn er juristisch gut beraten ist, sich auch hinstellen und sagen, ja, ich darf da nicht rein, du, mein lieber zukünftiger Ex-Chef, aber auch nicht. Weil, und wenn es so eine Schutzbehauptung ist, da sind private E-Mails drin. Und dann wird ein Unternehmen natürlich gleich optimal erpressbar und das ist tatsächlich dann echt schwierig, ne? Weil ich da sonst natürlich mich unter Umständen auch schadensersatzpflichtig, Stichwort Schmerzensgeld, mache gleich. Wenn ich den kündige, kann ich da vielleicht noch irgendwie damit umgehen, aber was ist bei unvorhergesehenen Fällen? Der Typ ist im Krankenhaus, gut, dann kann ich noch fragen, ey, hier, komm, das Projekt geht weiter. Du bist der Letzte, der die echte, wahre Cut-Zeichnung vom Flughafen Berlin-Brandenburg hat, da, wo alle das Lüftungsproblem gelöst war. Ja, die Antwort auf die Fragen aller Fragen, die hast nur du in der Inbox, dürfen wir die haben? Du bist jetzt 7 Monate in der Reha, wir können den Flughafen nicht aufmachen. Nein, ich darf nicht in sein Postfach. Dann müssen wir die Cut-Planung eben nochmal machen und dann bleibt der Flughafen eben noch 7 Monate länger zu. Bleibt aus anderen Gründen eh. Aber da kann ich ihn vielleicht noch fragen und er kann sagen, ja, Chef, für 2 Millionen darfst du reingucken. Gut, dann kann er noch reden. Was ist, wenn der im Koma ist? Sie können ihn nicht fragen. Der ist im Koma für 6 Monate. Da können Sie nicht einfach trotzdem in seine Inbox reingehen. Angenommen, der hat Akten zu Hause. Könnten Sie jetzt mit dem Schlüsseldienst in seine Wohnung einbrechen und die Akten aus dem Schlafzimmer rausholen? Da würden Sie... Kann man so sehen? Muss man nicht. Ich sehe das anders. Ja? Dabei steht mir als Chef ja frei, das anders zu organisieren und das besser zu trennen. Und wenn ich das halt nicht trenne, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Ne? Wenn ich ihm sage, ja, du darfst da private Sachen nutzen, dann heißt das nicht, dass er seine Seele an mich verkauft hat und jetzt auch seine private Kommunikation offenlegt und ich alles lesen darf, was er da macht. Wird schwierig. Was ist, wenn der Typ tot ist? Bei irgendeinem Mitarbeiter können Sie vielleicht noch sagen, das war sein Lüftungsprojekt, der ist heilfroh, dass der Flughafen endlich offen ist. Aber was ist, wenn die Erbengemeinschaft sagt so, boah, ja, verstehen wir, aber... Opa, der alte Lüstling, behalten wir den lieber gut in Erinnerung. Wer weiß, was ihr sonst in den Box findet, nicht drauf zugreifen. Die sind ihnen geschäftlich nicht verbunden. Die sagen vielleicht einfach nee. Und das sind Fälle, die hatten wir schon, ehrlich gesagt. Das ist kein ausgedachter Fall. Dass führende Führungsmitarbeiter gestorben sind, dann haben die abgeklopft und gesagt, dürfen wir da reingucken? Und wir haben gesagt, ich würde es nicht tun. Bitte. Vielleicht kleiner Hinweis für die, die da oben gerade warten.
Ich möchte nur kurz den Hinweis geben, wer es noch nicht gelesen hat. Die Frau Bonk, die wir 17 Uhr geplant hatten, hat uns leider abgesagt wegen Krankheit. Darum können wir jetzt hier mit Herrn Dr. Glusmann und mit Herrn Heinlein noch ein bisschen in die Nachspielzeit gehen. Nur wer jetzt 17 Uhr natürlich noch einen Vortrag besuchen wollte, müsste ich entscheiden, ob er hier bleibt oder wechselt.
Und ich muss gestehen, die halbe Stunde habe ich eingeplant, weil ich wusste, dass er ausfällt. Darum lasse ich gerade Zeit. Nein, das war, also das meine ich, wir haben ein bisschen Open End hier zum Glück, darum können wir es den Luxus leisten, auch zu diskutieren. Wer wollte was? Die Frage war, was ist, wenn ich ein Verfahren habe, womit ich private und geschäftliche klar trennen kann und ich dadurch über eine Software die geschäftlichen halt auslesen kann und die privaten verschieben kann, hätte ich damit kein Problem. Ja, es gibt also just einen Streit, wenn meine Software das einliest, ist das eine Kenntnisnahme von der privaten E-Mail, die halte ich für totalen Quatsch, weil sonst kann man nichts mehr machen. Aber also, wenn Sie das trennen können, kein Problem. Das Beste, das zu trennen, lösen wir es gleich auf, ist natürlich, wenn die private E-Mail-Adresse anders heißt als die geschäftliche und Sie halt 2 Postfächer haben. So banal ist das. Ich einfach eine Suche mache nach dem Betreff und dem Absender und die raushole. Habe ich neulich schon mal gehabt, fände ich jetzt okay. Boah, vermutlich. Kommt drauf an. Also, Einwand war nochmal, es ist kaum trennbar, darum würde ich ja sagen, dann muss ich es einfach den User trennen lassen und halt sagen, es gibt ein klaus.müller@privatfirma.de, dann habe ich natürlich auch sowas wie revisionssichere Archivierung, E-Mail-Signatur, Anscheinshaftung und alles mitgeklärt, weil ich dadurch natürlich klar machen kann, da gibt es keine Signaturen drunter. Das ist klar, dass ein privater Account ist und. Also es wäre technisch schon sehr leicht, das zu trennen, indem ich dann halt wirklich sage, okay, für den Betriebsfrieden und fürs gute Klima kriegt er ein privates E-Mail-System. Könnt ihr auch zu gmx und web.de gehen, ja? Aber gibt's. Aber dann trennen wir das tatsächlich. Und dann wird auch das nicht mit ins Backup einbezogen auf lange Zeit und so weiter und so fort. Also grundsätzlich geht das schon, da muss man bloß mal ein bisschen neu denken. Da war noch eine Hand und dann muss ich gucken, wie ich weitermache. Das ist eine ganz interessante Frage. Was ist, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet und jetzt auf die Idee kommt, das ist seine private E-Mail-Adresse, den möchte er gerne weiter nutzen? Ich habe gerade geguckt, ich glaube, das steht jetzt nicht mehr in den Folien drin. Neulich habe ich das aber auch schon erzählt. Es gibt ein abgefahrenes Urteil, ich weiß nicht mehr von wem, aber da muss man immer vorsichtig sein, wer da was urteilt. Nachdem ein Provider nach Vertragsende irgendwie verdonnert worden ist, das Postfach des Ex-Kunden noch aufzuheben, weil, da muss man das aussehen, das kann man jetzt auch so ein bisschen so sehen, dass ich ja noch Eigentum des Kunden besitze. Also so, wenn der Mitarbeiter geht und da liegt noch Schale und Mütze am Arbeitsplatz rum, weil er die vergessen hat, kann ich die auch nicht einfach wegschmeißen, sondern muss ich für ihn aufheben. Ja, also genau genommen zur Not kostenpflichtig einlagern, ja, damit er das wieder hat. Kann ich einfach sagen, wegschmeißen, Sachbeschädigung, klaue ich dir, also zerstöre ich jetzt quasi. Und da gab es tatsächlich mal so ein abgefahrenes Urteil, ich habe es noch nicht gelesen, dass ein Provider verdonnert worden ist nach dem Motto, wie konntest du das Postfach löschen? Das musstest du noch zur Abholung, zur Herausgabe bereithalten. Nicht mehr betriebsbereit, du musst nicht mehr empfangen, aber wenn er das will, musst du dem noch für 20 Euro eine CD brennen oder sowas. Das ist wieder vielleicht auch so ein politisches Urteil aus dem Einzelfall, vielleicht war es auch wieder gnadenlose Inkompetenz oder ein genialer Schachzug, den ich noch nicht kapiert habe. Das hat mir genau ein Jurist jetzt ja auf der CeBIT erzählt, ein Freund von mir. Das habe ich noch nicht gelesen. Aber wenn man das natürlich zugrunde legt, nicht alles muss man ja ernst nehmen, dann ist es natürlich tatsächlich so, dass der Ex-Mitarbeiter sagt, so hier, das Postfach, das kriege ich noch von dir. Und das ist eine ganz interessante Frage. Der hat Betriebsverbot und Hausverbot und pipapo und kommt jetzt zu mir und sagt, ich will an meinem Postfach noch ran. Und ich sage, ja, um Himmels Willen, nein. A, möchte ich nicht, dass du auf meine Firmen-IT zugreifen kannst. VPN ist auch gesperrt. B, da sind die ganzen geschäftlichen E-Mails drin, da darfst du nicht mal ran. Und er sagt, doch, gib mir meine E-Mails. Also er darf nicht mal ran, aus meiner Sicht. Ich darf aber auch nicht rein zum Sortieren und dann wird es schwierig. Das haben wir, vor einem Jahr mal mit einer sehr, sehr großen Bundesbehörde mal durchdiskutiert. Die war nämlich tatsächlich so, dass sie nach diesen Folien mal auch auf diesen Trichter gekommen sind. Das kann man eigentlich nur noch einvernehmlich irgendwie klären, dass man sagt, so, und jetzt gibt es einen neutralen Dritten sozusagen, der sich halt in die Mitte setzt und sagt, die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Dann ist mal die Frage, wer will da was von wem? Ganz kurz, sind da wichtige E-Mails für den Mitarbeiter drin, dass ich ihn erpressen kann sozusagen? Ne? Willst du deine E-Mails? Ich habe sie noch. Oder ist das eine reine Schutzbehauptung und der Mitarbeiter weiß, dass ich gerade zugrunde drehe, weil ich an den Cut-Plan nicht rankomme? Und zur Not darf keiner an die Tastatur. Das haben wir für einen Kunden schon mal gemacht, dass wir als neutrale Dritte sozusagen das im Beisein, also beide waren rechts und links, keiner hat auf den Monitor geguckt und wir haben in der Mitte E-Mails sortiert. Also auch das haben wir tatsächlich einvernehmlich schon mal machen müssen. Um die Nachnutzung nach Vertragsende. Ja. Ja. Also genau, A, unter Umständen muss ich die Adresse eben vielleicht auch noch für mich nicht mal weiter, oder darf ich dir umlenken? Ja, nein. B, darf ich einen Mitarbeiter, der geht, sein Postfach sperren? Das ist in meinen Augen mit Vertragsende auch noch relativ einfach, dass dann auch sein Nutzungsanspruch auf dieses private Postfach erlischt, weil ich ihm dann nichts mehr schulde. Aber was ist, wenn er noch 6 Monate angestellt und nur freigestellt ist von der Arbeit? Freigestellt heißt aber immer noch, dass er sein Gehalt kriegt, die Pflichten so sind und vielleicht auch dazu gehört die private Nutzung. Und dann darf ich ihm von seinem Postfach vielleicht gar nicht aussperren in der Freistellung, wenn man da... Viel Spaß! Bitte. Genau. Ne? Also wenn ich dann eben statt privaten Adressen, personenbezogenen Adressen, Role-Accounts benutze, und genau das ist das, wo wir mit dieser Behörde dann auch am Ende gelandet sind, dass es Abteilungsadressen gibt, hier XY14-1 oder so, die dann eben ein Verteiler sind oder einer Person zugeordnet sind, solange die das alleine macht, aber die eben nicht personenbezogen sind und, und. Aber wir wissen auch, dann wird es irgendwie eklig, macht keinen guten Eindruck für den Kunden und so weiter und so fort. Also da kommt man irgendwann ganz komische Regelungen und irgendwann ja, ist man dann kaum noch handlungsfähig. Aber grundsätzlich ist das natürlich möglich. Ja. Gut. Das hatten wir jetzt soweit schon geklärt. Nächste Folie hatten wir auch schon. Wie ist das lösbar? Ich meine, man kann natürlich überlegen, muss ich heute noch private Nutzung erlauben, weil alle haben iPhone mit Flat und E-Mail drauf und so. Da haben die da mehr Bandbreite drauf als ich im Business-Anschluss. So ein Bruchteil der Kosten. Da haben sich vielleicht auch einfach Zeiten geändert, wo man sagen kann, hey, ne, bitte habt mal Verständnis. Also wir haben auch Fälle, wo man dann wirklich mal kooperativ einfach mal eine Runde einberufen muss in den mittleren Unternehmen und sagen muss, Jungs, guck mal, das und das und das und das, und das bringt uns alles in Teufelsküche und bitte seid einverstanden, ne? Dafür machen wir dieses Jahr die Weihnachtsfeier ein bisschen größer und jetzt habt euch mal nicht so, also freundlicher formuliert. Aber natürlich ist es dann halt durchaus schwierig. Oder man geht eben tatsächlich auf eine eigene Infrastruktur. Das ist in meinen Augen das Einzige, was geht. Da kann man natürlich aber auch auf die Idee kommen, wozu? Die können zu GMX und Web.de gehen, ja, surfen können sie ja meinetwegen, das hat mit E-Mail nichts zu tun. Da hatte ich bloß neulich sogar eher mal den Fall, wo mir dann gesagt wurde, nee, surfen dürfen die eben genau nicht aus Sicherheitsgründen. Ja? Darum stellen wir ihnen intern einen E-Mail-Server zur Verfügung oder wollen ihnen das erlauben, weil sie eben genau nicht beim Browser nach draußen dürfen. Also die haben das aus Sicherheitsgründen genau umgedreht, das Argument. Ja, gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Strecke machen und vorwärts kommen. Spamfilterung. Blick ins Gesetz und da kommt jetzt tatsächlich mal eine Norm raus, 206 StGB, die unbefugte Unterdrückung anvertrauter Nachrichten. Und Sie merken an dem Satz, da stecken schon so ein paar Bedingungen mit drin und die sind eben dann auch wichtig. Unbefugte Unterdrückung anvertrauter Nachrichten. Ja. Und da lohnt es sich doch mal, das Gesetz tatsächlich zu lesen, weil das geht natürlich auch auf die Mitarbeiter eines Unternehmens, das Telekommunikationsdienstleistungen erbringt. Mitarbeiter sind auch Sie als Admin und nicht nur Ihr Chef. Ja. Geschäftsmäßige Post- und Telekommunikationsdienstleistung ist nicht eine gewerbsmäßige Telekommunikationsleistung. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass Sie damit Geld verdienen. Auch die unentgeltliche Dienstleistung in Form von erlaubter privater Nutzung ist natürlich eine geschäftsmäßige Telekommunikationserbringung sozusagen. Und wenn ich einem solchen Unternehmen anvertraute Sendung unterdrücke, unbefugt unterdrücke, dann stehen da bis zu 5 Jahre Knast drauf. Und zwar für den Täter. Und das muss man sich ja nochmal klar machen. Ja? Wenn Chef gesagt hat, geh da raus und hau den, und ich gehe da raus und hau den, dann bin immer noch ich der Körperverletzer. Da kann ich auch nicht sagen, hat aber Chef gesagt. Da ist dann Chef Anstifter, Mittäter, mittelbarer Täter, pipapo, kann man sich juristisch streiten, aber ich habe jemanden verhauen. Und genauso gut kann man sich meiner Meinung nach auch nicht darauf hinstellen, sagt dem Motto, Chef hat aber gesagt, lösch jetzt die komplette Inbox und ich weiß, das hat vielleicht, weil es der Mitarbeiter selber noch gesagt hat, stopp, da sind private Nachrichten drin, ich sag so, ne, weg damit, ne, hat Chef gesagt. Dann bin ich aus juristischer Sicht immer noch der Täter. Ja, dann kann man sich später überlegen, was bedeutet das strafrechtlich, durfte ich das, musste ich das, gab es entschuldigende Umstände oder. Aber prinzipiell ist das drin. Kann unter Umständen auch für Unternehmen im Umfeld oder als Zulieferer, sprich IT-Dienstleister oder sowas gelten. Kann ich sagen, ich bin die externe Firma, hat Chef gesagt. Ne, wenn ich so sehe, dass das nicht in Ordnung ist, kann ich mich nicht rausreden. Ja, was heißt, die ist unterdrückt worden? Ja, Juristen ersetzen gerne eine Definition durch die nächste. Ein dauerhaftes oder nicht nur vorübergehendes Vorenthalten, also dass ich jemanden an seine E-Mails nicht ranlasse. Da wurde dann immer gesagt, teilweise schon, ja, Greilisting ist ja Unterdrückung anvertrauter Nachrichten, ne, weil die E-Mail kommt 10 Minuten später an vielleicht. Das ist natürlich Quatsch. Also A, weil schon das Anvertrautsein fehlt, ich habe die E-Mail nicht. Keiner vertraut darauf, dass ich diese E-Mail zustellen werde, weil ich sie insbesondere gerade noch gar nicht empfangen habe. Ja? Und B, wenn ich das jetzt analog so sehen würde, dann müsste ich auch sagen, ja, Strafanzeige gegen meinen Paketfahrer von DHL, weil der hat ja seit 9 Uhr morgens das Paket auf seinem Bock und kommt erst um 3 bei mir vorbei, also hat er mir das 6 Stunden vorenthalten. Ne? Weil der hat ja auch dann erst zugestellt oder dann habe ja ich erst. Also das halte ich für großartigen Quatsch, hört man zum Glück auch noch selten. Da kann man jetzt aber natürlich auf die Idee kommen, bei einer Quarantäne, ja, wenn der Nutzer da reinkommt, selber reinkommt, ist das kein Vorenthalten, dann habe ich das technisch anders sortiert, ja. Paket beim Nachbarn oder sowas. Greylisting ist eben keine dauerhafte oder keine wesentliche Unterdrückung. Ja? Anders vielleicht, wenn das 6 Tage sind, weil ich sage so, yeah, Greylisting, ja, setz hoch den Wert. Spam-Folder, wo der Nutzer rankommt, auch alles kein Problem. Da sehe ich übrigens ganz lustig, was ist denn mit Ihrer Quarantäne und Ihrem Spam-Folder, wo sich ein Nutzer gar nicht einloggt, die ihn überquillt und überquillt. Die meisten löschen das nach 90 Tagen. Was ist mit den privaten E-Mails da drin? Wie kommen Sie auf die Idee, die zu löschen? Gut, dann platzt in die Quarantäne. Ja, dann müssen halt mehr Speicher kaufen. Oder die Annahme neuer E-Mails verweigern, solange da das noch drin ist. Aber Sie können die, die Sie haben, nicht einfach sagen, habe ich gelöscht? Dann kommt er aus dem Koma wieder und sagt, Moment, ich war ja auch 6 Monate nicht da. Oder andersrum, wer hat denn gesagt, dass ich da reingucken muss, wenn das nicht explizit geregelt ist? Also das finde ich zum Beispiel durchaus sehr heikel, da einfach zu sagen, ich werfe das Zeug weg. Auch wenn es normalerweise keinen interessiert, aber kann ja sein. Wenn ich Mails diskarde, also ich sie mit 2,5... Die Frage ist, was ist, wenn er darüber informiert ist, wäre jetzt nur die halbe Miete, was ist, wenn er einverstanden ist? Ne, weil wir das wirklich klar so vereinbart haben. Ja, wir reden hier von der unbefugten Unterdrückung. Und wenn ich eine befugte Unterdrückung habe, weil der Junge auch zu mir sagt, komm, alles, was über dem Spam-Score ist, schmeißt den bitte weg, ja, dann interessiert ihn den Staat nicht. Da haben wir im Strafrecht nichts zu tun. Dann ist das eine Form von meiner Leistungserbringung. Ne? Das ist nicht das Problem. Ja, aber wenn ich eine unbefugte Unterdrückung habe, das ist immer das Problem. Das heißt, wenn ich Mails lösche, weil ich sage, hey, alles, was mit Viren ist, wird gelöscht, auch das sehe ich immer wieder. Hey, wir haben das Jahr 2013, vergesst es. Ne? Bei privater Nutzung zumindest. Weil ich kann ihn nicht einfach wegkicken, es sei denn, er hat es mir erlaubt. Bei geschäftlichen E-Mails ist das immer relativ unproblematisch, weil die geschäftlichen E-Mails, kann man sagen, gehören dem Chef, wer auch immer das in einem Konzern jetzt genau ist, oder dem Eigentümer. Ne? Da kann man sagen, alle Mitarbeiter darunter sind jetzt Empfangsgehilfen oder Empfangsbevollmächtigte, akademischer Streit, ist wurscht, aber die Mails gehören nicht dem Klaus Müller aus der Buchhaltung, sondern immer noch dem Unternehmen, genauso wie der Dienstwagen, den Klaus Müller fährt, immer noch dem Unternehmen gehört, und wenn das Unternehmen beschließt, wir machen jetzt heute unseren Dienstwagen beim Hammer kaputt oder wir löschen jetzt jede zweite Kunden-E-Mail, sind eh nur Kündigungen, dann kann das Unternehmen das tun. Ne? Bei privaten E-Mails natürlich nicht, weil ich ja nicht meine Seele an den Teufel verkauft habe. Das ist wiederum was ganz anderes. Das ist auch ein Problem für mich, warum eine Quarantäne Quatsch ist, weil was ist mit False Positives in der Quarantäne, die dann nicht mit archiviert werden? Ja, weil die Quarantäne mit ins 10-Jahres-Archiv packen, das will wirklich keiner. Das ist für mich auch einer der vielen Gründe, warum so eine Quarantäne und Spam-Folder totaler Quatsch ist, aber das ist ein anderes Kampfthema. Ich sehe schon, Sie wollen die 18-Uhr-Grenze heute definitiv noch sprengen. Eine total berechtigte Frage, die ich auch schon immer wieder mal hatte. Das muss man wie folgt sehen. Die Frage war halt, was ist, wenn ich jetzt als externer Hosted-Spam-Service-Filterdienstleister da arbeite und ich habe halt einen Vertrag mit der Firma, hier, komm, zack, ein bisschen Geld, filterst du für uns. Ich habe keine Ahnung, was der für Deals mit seinen Mitarbeitern gemacht hat und muss mich natürlich auch erstmal darauf verlassen, dass das, was die mit uns klären und löschen, einstellen, sodass das erstmal rechtmäßig ist. Das würde dann im Prinzip bedeuten, jetzt muss ich mal kurz aufpassen, was ich sage, wenn das natürlich nicht geklärt ist, dann bin ich eigentlich schon Täter, ja, aber dann kommt, wo sind wir, 34 StGB oder so, Entschuldigende, oder, ach Gott, das habe ich vergessen, diesen allgemeinen, nicht Rechtfertigung, sondern ich konnte nicht wissen, dass das rechtswidrig war, da gibt es vorne in den ersten paar Hausnummern so, nicht nur Rechtfertigung, sondern auch Entschuldigungsgründe oder Tatbestandsausschließender Rechtsirrtum, Rechtsfolgenirrtum, pipapo. Hä? Tatbestandsirrtum, genau, das war der dritte im Bunde. Dass ich halt über objektive Merkmale mich irre, weil ich davon ausgehe, zulässig davon ausgehe, dass das erlaubt ist. Also ich habe die Tat begangen, ja, ganz klar, ich bin hier ein Datenlöscher, ja. Aber ich konnte nichts dafür, so ungefähr. Und da gibt es auch so ein paar Rettungsnormen. Anders ist es natürlich davon, wenn ich natürlich Hinweis darauf habe, weil Mitarbeiter mir das auch gesagt haben und ich jetzt einfach nicht mehr sagen kann, ey, ich habe mich geirrt, weil Leute sagen, nee, hast du dich überhaupt nicht. Ne? Du hast so gemacht, weil du es nicht wissen wolltest. Da würde ich sofort wieder sagen, boah, bist du voller Kanner Täter. Und dann wird es natürlich schwierig, dem Kunden, der das Geld hat, zu sagen, mache ich nicht. Oh, aber dem Kunden, der das Geld hat, kann ich auch nicht sagen, erschießen tue ich den. Also, ne? Auch für Auftragsworten wird viel gezahlt und es ist halt trotzdem nicht legal. Also, das ist halt allgemein das Problem beim Diskarden, das ist das Problem bei geschäftlichen privaten E-Mails. Ich will weiter. Ja. Was ja der Alltag ist, dass er da nicht reinguckt. Packe ich mal ganz kurz, weil das kommt gleich noch, falls ich es noch bis 18 Uhr dahin schaffe. Also die Frage war, was passiert, wenn so eine Mail in der Quarantäne oder im Spamruder versackt? Was ja der übliche Alltag ist. Aber dazu kommen wir dann gleich noch am Ende. Das sind nämlich die zivilrechtlichen Fragen, die ich ganz gerne noch machen würde. Also, befugte Unterdrückung ist erlaubt, geschäftliche Nutzung ist kein Problem, private Nutzung schwierig. Und da ist eben genau der Punkt, kann ein Betriebsrat sowas stellvertretend klären? Viele sagen ja, einige sagen nein. Ich gehöre zur Nein-Fraktion, aber bin jetzt auch da nicht so fit im Arbeitsrecht. Ich denke, da ist beides eine sehr zulässige Idee, dass der Betriebsrat einfach nicht über meine private Kommunikation zu bestimmen hat in diesem Bereich. Aber das stelle ich jetzt explizit offen als Diskussionsding hin. Noch eine dritte. Das sind die echten Juristen. Das wäre der Betriebsrat und der Mitarbeiter. Ja gut, aber ohne den Mitarbeiter im Einzelfall und dann Turnschuh-Support, unterschreibt mal hier, geht dann erstmal gar nichts. Ja, was aber einfach wieder nur heißt, das Diskarden ist einfach von A bis Z Quatsch. Es ist ja heute technisch kein Problem, in Echtzeit zu filtern und das auch in Echtzeit abzulehnen. Und wenn ich rejecte, also nicht annehmen und wegwerfen, auch nicht annehmen und bouncen, sondern wenn ich in Echtzeit schon im SMTP-Dialog sage, 55 reject, die will ich nicht haben, weil Spam- und Virensignaturen drin sind, dann fällt für mich schon der Tat oder ganz klar der Tatbestand des Anvertrautseins weg. Weil es geht ja bei dieser Norm darum, der Postbote hat keinen Bock auszutragen, weil immer schlechtes Wetter ist und außerdem hat er kaputte Schuhe. Also hortet er die Briefe im Keller, das werden mehr und mehr und die kommen nicht an. Ich als Bürger kann mir den Postboten aber nicht aussuchen, der in München bei meiner Oma den Brief austragen wird. Und darum sagt der Staat, gut, da passen wir ein bisschen mit auf und sanktionieren sowas eben auch strafrechtlich, damit das alles funktioniert. Ja? Und genauso ist es dann auch hier im E-Mail-Bereich. Ich weiß der Geier, was für Postmaster da drin sind. Und das kommt aber halt aus dem alten Bereich des reitenden Boten sozusagen. Und was wollte ich sagen? Jetzt habt ihr mich total verwirrt hier. Wenn ich aber das gleich rejected habe, wo ich ja wirklich gesagt habe, ich werde diese Mail nicht transportieren, ich werde sie nicht zustellen, dann kann auch niemand darauf sagen, ich habe aber vertraut darauf, dass du sie zustellen wirst. Ja, das ist, da fällt der objektive Tatbestand schon weg. Und das muss für mich auch klipp und klar so sein, wenn ich mit einem großen Brief irgendwie an den Postschalter komme und sage, Vorsicht, nicht stempeln, ist ein Hamster drin und die sagen, nee, Tiere machen wir nicht. Dann kann ich jetzt nicht sagen, oh, Strafrecht, 206 StGB, Unterdrückung anvertrauter Nachrichten. Ja, oder früher hätte man gesagt, da rieselt so ein weißes Pulver raus. Und die Dame sagt so, nee, wieder mitnehmen. Da kann ich das auch nicht sagen, hey, der hätte das jetzt transportieren müssen. Das wird immer als Argument gesagt, ich muss doch alle E-Mails annehmen. Ja, was für ein Quatsch, ich muss überhaupt nicht alle E-Mails annehmen. Eine E-Mail, die 2 Petabyte groß ist, muss ich auch nicht annehmen. Ja? Nein, muss, kann ich nicht. Also A, sowas wie ABL und Blacklisten, was nichts mit dem Content zu tun hat, da kann ich ja vorher schon Spam-Schutz machen. Aber auch einen inhaltsbasierten Spam-Schutz kann ich schon seit vielen Jahren in Echtzeit machen. Da wird die E-Mail datentechnisch natürlich einmal zu mir übertragen. Und das ist der Punkt, wo viele Juristen aussteigen, das noch auseinanderzuhalten. Also es kommt das Data-Kommando, dann kommt die E-Mail und am Ende schicke ich sie immer einen Punkt ab. Und dann muss der Server ja sagen, 250 okay oder 55 reject. Natürlich wurde sie mal zu mir übertragen, aber daraus schließe ich noch kein Anvertrautsein, weil solange ich unten nicht gesagt habe, 250, yo, das mache ich, kann niemand darauf vertrauen, dass ich sie zustellen werde. Ich kann ja auch sagen, nee, die war 2 Petabyte groß, ich habe dir schon seit 3 Stunden nicht mehr zugehört. Da kann niemand sagen, boah, die musst du jetzt aber zustellen. Ja? Das ist, also ich mag solche Analogien, da kann man das ja auch nicht behaupten, jetzt hast du sie aber empfangen. Und oder wenn die Verbindung zusammengebrochen ist und er hat aber noch 3 Stunden Datenpakete, IP-Pakete in meine Richtung gesendet, jetzt um es ganz blöd und auch technisch falsch zu sagen, die sind auch über den Uplink zu mir bis zu meiner Firewall gekommen und dann natürlich verworfen worden. Ich höre dem schon lange nicht mehr zu, ich habe den Server schon ausgeschaltet. Da kann man auch nicht sagen, ich habe aber das zu dir gesendet und jetzt hast du die bitte empfangen. Weil empfangen ist bei einem Protokoll mit Handshake und Bestätigung und das ist halt nicht der Fall. Und dadurch lasse ich dieses Anvertrautsein komplett weg, auch wenn ich den Content in Gänsefüßchen mal gesehen habe. Das gibt da viele Juristen, die das auch anders sehen. Da würde ich jetzt aber ganz böse sagen, die haben den Unterschied zwischen annehmen und bouncen und rejecten in Echtzeit nicht verstanden. Und alle, mit denen ich darüber anschließend mal geredet habe, haben anschließend gesagt, ach so, wenn er so ist, ja dann würde ich das jetzt auch anders sehen. Aber da wird auch viel anders publiziert in die Richtung. Aber ich glaube, das ist eher ein technisches Problem. So, dürfen die getaggt werden? Nun kann man natürlich jetzt ein bisschen abgefahren sagen, hey, Datenmanipulation, dazu gleich. Ja. Ja. Na, das wäre jetzt eigentlich schon wieder bouncen, wenn man es ganz genau nimmt, wenn ich ihn dann gehabt habe und wieder zurückschicke. Ja, das ist was anderes. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist die Quarantänefrage. Packe ich nochmal ganz kurz. Ja? Das wäre eher noch, dass ich einfach das Paket nicht abgeholt habe und es dann wieder zurückgegangen ist. Oder dass ich am Haustür gesagt habe, will ich nicht haben. Aber da wird es auch schwierig mit den Analogien. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also, da kann man sagen, ey, darf ich die denn taggen und so weiter? Natürlich darf ich nicht den Inhalt der E-Mail verändern. Da gab es mal so ein, zwei abstruse Ideen. Ha, hier, das Subject umschreiben, könnte das sowas sein? In meinen Augen totaler Quatsch. Das kann niemand ernsthaft verlangen, solange ich halt eben im Betreff das auch sichtbar und erkennbar einfach tagge, also eckige Klammern und Spam oder so. Ne? Wenn ich natürlich einfach so das Wort nicht irgendwo mit reinschreibe, so, und dann wird aus ich liebe dich nicht, dann kann man das vielleicht anders sehen. Aber wenn das wirklich so ein Tag ist, ja, ansonsten würde ja mein Postbote eine Urkundenfälschung betreiben, wenn er auf dem Brief meine Hausnummer ändert, weil die falsch geschrieben worden ist, die Postleitzahl nachträgt oder Sachbeschädigung, wenn er die Briefmarke stempelt oder so. Also da wird es irgendwann auch ein bisschen, werde ich jetzt auch unsachlich, da wird es aber unsachlich, das kann man nicht wirklich sagen. Ja? Aber, und darum habe ich das drin, wenn Sie Attachments abschneiden, also das ist in meinen Augen mehr oder weniger das Schlimmste, was Sie überhaupt machen können, dann nehmen Sie den Quatsch gar nicht erst an. Aber wir schneiden Attachments ab und leiten das ohne Attachments weiter. Das ist bei geschäftlichen E-Mails wieder kein Problem, weil Chef ist ja einverstanden, hoffentlich. Bei privaten E-Mails für mich ein absolutes No-Go. Mein Postbote kann auch nicht sagen, ja, hier ist die aktuelle CT, übrigens die Werbung habe ich dir schon aussortiert. Ja? Oder hier ist der Liebesbrief und boah, da waren recht, so viele Rechtschreibfehler drin, ich habe dich schon mal durchkorrigiert, das geht ja gar nicht. Also, Sie merken es etwas absurd, aber ich sehe das wirklich ganz genauso. Und natürlich dürfen Sie in der E-Mail nicht drin rumvorwerken. Und vor allem, das wäre für mich dann auch klar auch von vorenthalten. Und dann wird es ganz eklig. Nein, es ist keine Datenmanipulation im Sinne des 303a. Ja, Sie dürfen getaggt werden. Kommt jetzt auf den Standpunkt. Das kommt drauf an. Hast recht, ich werde es mal fixen. Bei erlaubter privater Nutzung wäre die Frage, haben wir da eine klare Regelung? Ne, dann ist das immer was anderes. Aber wenn es keine Regelung gibt, verbietet die private Nutzung erstmal nicht, Access zu kriegen. Nun könnte ich sagen, überwiegendes Interesse, Virenschutz und so weiter und so fort. Aber dann würde ich sagen, ja, ich darf aber nicht die E-Mail annehmen, dem Absender auch sagen, ja, ich werde sie zustellen, der vertraut drauf und ich habe sie dann abgeschnitten und damit teilunterdrückt. Dann bitte in Echtzeit rejecten. Dann gar nicht erst annehmen. Ich finde das ein absolutes No-Go. Na, jetzt wird es wieder ganz absurd. Was ist, wenn durch einen technischen Fehler halt Mails zerstört werden? Kann man das so zusammenfassen? Ist das richtig? Ja, also an der Stelle, da habe ich schon gar keinen objektiven Tatbestand, keinen subjektiven Tatbestand. Also das, nein, das hat dann mit den Normen nichts mehr zu tun. Das ist dann eher noch so, habe ich das grob fahrlässig gemacht und werde ich dadurch zivilrechtlich schadensersatzpflichtig oder sowas? Das ist dann eher die Frage, die man da stellen muss. Aber ich brauche sonst auch einen Tatbestand, dass ich das will, dass ich es darauf anlege und das kann ich hier nicht unterstellen, bloß wenn mir irgendwo technisch was kaputt geht. Ja? Okay. Ja, Betriebsrat und Spamschutz. Wir haben ja schon gesehen, der Betriebsrat spielt offensichtlich immer wieder eine wichtige Rolle. Ich gucke mal, ob ich eine Folie jetzt ohne Meldung durchkriege. Was hat er damit zu tun? Im Prinzip, der muss vor allem auch erstmal kontrollieren, dass da eben auch keine Diskriminierung stattfindet. Dass ich jetzt also nicht das Wort Kaninchen in den Spamfilter mit aufnehme, weil ich genau weiß, dass Susi Müller, nämlich Vorsitzende vom Kaninchenverein ist, nicht in Wirklichkeit eben ärgern und schikanieren will. Ja? Also im Prinzip hat er erstmal eine reine Kontrollfunktion und damit er die eben ausüben kann, muss ich ihn eigentlich hinzuziehen und sagen, guck, das sind unsere Regeln, du siehst, das ist alles objektiv und fair und vernünftig und dann muss er eben auch einverstanden sein. Immer noch kein Protest? Ah. Gott. So, dann kann ich jetzt den wahren Schmuh erzählen, wenn er weg ist. das heißt, er muss das eigentlich genehmigen. Und da ist es natürlich auch so, das muss er auch genehmigen. Also auch er muss sich da natürlich vernünftig verhalten. Er kann jetzt nicht sagen, ey Per, du alter Sack, jetzt kriege ich dich endlich mal. Ich sage einfach mal nö. Ist alles tipptopp, aber ich sage mal nö. Ne? Mal gucken, wer hier mehr Macht hat. Dann könnte ich mal so als Ausblick, dann könnte ich ihn sogar verklagen auf Zustimmung und das Urteil des Gerichts, dass er zustimmen muss. Ja. Was passiert, wenn es nicht macht? Vermutlich beugehaft oder sowas. Also das ist tatsächlich so. Der muss dann schon auch zustimmen, wenn das okay ist. Aber wenn er meine Regeln und meine Tätigkeiten nicht kennt, kann er es auch nicht kontrollieren. Und das ist nun mal sein Job. Ne? Also eigentlich, liebe Admins, müsstet ihr euch mal mit dem Datenschutz, mit dem Betriebsrat, Personalrat so zusammensetzen und sagen, das machen wir hier, das ist eine ABL, das ist ein Greylist, das ist ein Spam-Schutz, alles objektiv, alles vernünftig, alles vernünftig. Und dann müssen auch alle sagen, ja, okay. Und das würde ich mir auch mal als Persilschein schriftlich geben lassen. Protokollchen, alle Anwesenden, dann kann keiner später sagen, du Admin, was hast du da gemacht? Fristlose Kündigung, weil keiner will sich später nochmal an das Gespräch erinnern vielleicht. Ja. So, und jetzt kommen wir nochmal, das ist glaube ich auch der letzte Teil, zivilrechtliche Ansprüche. Was passiert, wenn das alles mal schief geht? Was ist jetzt bei privater Nutzung als Ansprüche gegen seinen Provider, also auch wirklich, wenn ich als Provider jetzt filter, oder gegen den Arbeitgeber, wenn ich den als so eine Art ISP-Rolle dort sehe? Das Wegfiltern von Spam könnte zivilrechtlich eine Schlechtleistung sein. Ja, das gibt es tatsächlich, dieses Wort. Also vielleicht will er ja Spam haben. Der bezahlt Geld oder sieht das als Teil seines arbeitsvertraglichen Bezahlsystems an, dass er das haben kann und sagt, ja, ich will aber Viagra-E-Mails haben, weil man muss ja wissen, wo der günstigste Preis ist. Oder sonst was, weil er einfach sagt, das ist mein Postfach, ich will Werbung haben. Ich finde die Werbeprospekte immer so toll, lieber Postbote, und wieso schmeißt du die weg? Das darf der nicht. Ja, also grundsätzlich erbringe ich meine Leistung als Provider, das Postfach funktioniert. Es ist ja keine Nichterbringung, sondern es ist eine Schlechtleistung, weil sie eben nicht vollständig ist. Das heißt, da muss man natürlich auch schon als Provider sehen, vielleicht ist es doch sinnvoll, dass der Nutzer sich über ein Opt-in in den Spam-Filter halt einklingt und dann eben dadurch ein tatbestandsausschließendes Einverständnis eben auch erklärt oder eben wir uns dadurch vertraglich, zivilrechtlich darauf einigen, dass ich ihm das eben filtere. Das ist vielleicht noch nicht unbedingt das Problem, wenn der Spam auf der Strecke bleibt, aber was passiert beim False Positiv? Also wenn eine legale, echte E-Mail aus Versehen rausgefiltert wird und A, nicht ankommt und er sagt, boah, darum habe ich den Kopierer nicht verkauft oder eben in der Quarantäne versacken bleibt. Da muss man sich einmal klar machen, im deutschen Recht schulden wir immer nur mittlere Art und Güte. Wenn Sie zum Tischler gehen und einen Tip-Top-Tisch bestellen für 1.500 Euro, dann schuldet er Ihnen genau genommen nur einen Tisch mittlerer Art und Güte. Das heißt, er kann auch schon mal ein paar kleine Mängel und Macken haben. So wie es halt normalerweise ist von der Holzstruktur. Das muss nicht, unter Umständen nicht astlochfrei sein, wenn dieses Ast mittlerer Art und Güte normalerweise Astlöcher hat. Muss er eh nicht das Filetstück rausschneiden und so weiter und so fort. Das muss man auch als Admin mal wissen. Ne? Ich schulde gar nicht beste Leistung, sondern die Systeme laufen irgendwie. So doll war unsere Downtime gar nicht. Ey, ich war doch alles aber. Ja, ja, ne? Also ich, ja, auch als Admin, genau. Ich muss keine 100, ich kann auch keine 100% haben und ich muss es auch nicht, wenn üblicherweise halt eine 9 nach dem Komma mittlere Art und Güte darstellt bei diesem Service. Da kann auch keiner sagen, du warst jetzt einen halben Tag down, hier, lieber Provider. Jetzt geht's rund. Die Frage ist, was ist, wenn das vertraglich anders abgemacht worden ist? Ein Tisch ohne Astlöcher. Ja, dann ist natürlich insbesondere mit diesem Merkmal ein Tisch ohne Astlöcher geschuldet. Aber wenn ich dann vielleicht sage, ja, die eine Schraube unten guckt jetzt noch ein ganz bisschen raus, das ist vielleicht nicht ganz so picobello, aber kann mal passieren, dann ist das halt natürlich wieder anders. Das ist natürlich nur erstmal, wenn man nichts ausmacht. Ich schulde nicht Bestleistung, ich schulde nur normale Leistung. Das heißt auch eben, ich kann auch so zivilrechtlich mal ein False Positiv haben, wie das üblicherweise der Fall ist. Das ist natürlich schwierig vor Gericht. Ja, was ist die übliche False Positivrate? Das ist das, wo dann Richter erstmal sagt, gut, fragen wir einen Sachverständigen. Gut, dann zahlt man um den Sachverständigenprozess und der schreibt dann irgendwas sich aus den Fingern, was wohl normalerweise so rausgefiltert wird. Das Problem bei der Gelegenheit, kleine Anekdote, wir sind noch gut in der Zeit. Können Sie noch? Ich hoffe, Sie sind noch halbwegs bei mir. Reeller Fall. Also ich mache teilweise auch Parteigutachten dann, weil wir das eben technisch und juristisch bewerten. Ich eben auch weiß, was die Richter da so hören müssten oder hören wollen. Und ich habe tatsächlich mal einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, das Gutachten von dem gesehen, der war Sachverständiger für Elektrotechnik. Also damals, in den 80ern. Und solche Leute werden dann heute auch einfach mal als Sachverständiger für IT-Gutachten herangezogen, weil Strom ist Strom, das wissen wir ja alle. Und der sollte dann ein Gutachten schreiben über den Zugang von E-Mails, also auch das, was wir jetzt hier gleich haben. Und der hat ohne Scheiß erklärt, ein 250 okay, sagt gar nichts aus, weil, liebes Gericht, guck mal, allein schon beim Connect meldet sich der Server ja mit einem 250 okay. Und am Helo und Mailform gibt es auch ein 250 okay. Und darin sehen wir ja schon, ich habe noch gar keine E-Mail abgeschickt in meinem Test. Ja, er hat ein Testszenario aufgebaut. Aber wenn der absendende Server ein 250 okay in seinem Logfile hat, heißt das noch lange nicht, dass eine E-Mail übertragen worden ist. Und auf Basis von solchen gerichtlich bestellten Sachverständigengutachten wird dann auch mal ein Urteil gefällt. Und dann ist auch total klar, was wir hier für Urteile haben, die dann irgendwann durch die Presse geistern. Ja? Gut, mein Kunde hat dann ein Gutachten von uns reingeholt, dann haben wir jetzt gesagt, hey, ganz kurz, ne? RFC lesen kann nichts schaden, ist natürlich totaler Quatsch, wir haben den Prozess auch gewonnen. Aber wenn dann auf beiden Seiten noch dazu Anwälte arbeiten, die da auch keine Ahnung von haben, dann habe ich wirklich auch so Szenarien erlebt, wo die Leute dann sagen, ja, okay, stimmt, ja, dann ist es wohl so. Und dann war der Prozess halt vorbei, man hat sich vielleicht noch irgendwie geeinigt. Was soll man da machen? Also da findet tatsächlich viel Quatsch statt. Was soll der Sachverständige machen? Ja, das Gericht hat den ausgewählt und benannt und hat gesagt, mach mal. Und dann macht er halt. Später hat sich übrigens herausgestellt, das war ein Plagiat, sehr modernes Wort. Das hat der hat nämlich große Teile von seinem Sachverständigengutachten von einer Azubi-Webseite von 1998 kopiert. Das bezog sich noch auf RFC 821 und 822, die waren also schon lange obsolet zu dem Zeitpunkt. Das heißt, genau genommen ist dann auch eigentlich in Wirklichkeit ein Betrugsfall hinten dran gewesen. Sein Fehler war dann natürlich, er hat in einem Listing die Original-Domain der Azubi-Webseite mit drin gelassen. Und wenn man da mal googelt, hat man da die ganzen Textpassagen gefunden. Und das, aber das muss ich klar machen. Auf der Ebene werden Urteile gefällt. Ja, also das, was Sie hören und lesen, ja, ziehen Sie davon immer 95% ab und dann finden Sie irgendwo die eigentliche Wahrheit darunter. Ja, worauf ich mich da immer stelle, ist, ich muss natürlich als Provider eine E-Mail technisch auch empfangbar haben. Also eine E-Mail, die 2 Petabyte groß ist, die muss ich nicht empfangen, auch nicht zivilrechtlich geschuldet, ja, sondern die ist nicht empfangsfähig. Ein Brief mit einem Hamster drin ist nicht transportfähig. Ein Brief, der 5 Meter lang ist und nur so dick, der ist auch nicht transportfähig. Der verstößt nämlich gegen die Maximale oder Mindestmaße, die da so ein Brief einfach mal hat. Das heißt, ich stelle mich zum Beispiel auf den Standpunkt, ein System, was auf den RBL-Blacklisten steht, was erkennbar Spam oder von dem erkennbar eine Gefährdung ausgeht, das muss ich jederzeit blocken dürfen. Da ist mir das Einverständnis des Empfängers total egal. Ja, wenn er lieb fragt, nehme ich ihn auch von der RBL aus, wenn er das für blöd hält. Aber ich stelle mich erstmal als Provider auf den Standpunkt, aus Sicherheitsgründen kann ich von diesem System keine E-Mails annehmen, weil da eben Spam, was weiß ich nicht, alles reinkommt. Bounces, 5 Millionen Stück, die machen mich platt, den Hall of Service, ich werde geflutet oder. Ich stelle mich da auf ganz objektive technische Kriterien. Was auch heißt, da filter ich sehr viel Spam nach, ich nenne es clientbewertende Maßnahmen. Ich gucke, wer schickt mir was, nicht was schickt der mir. Ich kriege ja 95% des Spams raus, ohne in den Content zu gucken. Ja, und da stelle ich mich immer auf den Standpunkt, das ist RFC, der hat kein Reverse-Name-Lookup in DNS. Das ist nach RFC so und so aber gefordert. Und dann komme ich auf die Idee zu fragen, ist das überhaupt ein Mail-Server oder ist das nicht ein Staubsauger? Weil die RFCs für Mail-Server erfüllt er nicht. Ja, wo hört das sonst auf? Ja, wenn ich angeblich alle E-Mails empfangen muss, der schreibt kein Add in die Mitte, der schreibt ein X rein. Jo, ist halt nicht RFC-konform, aber ich muss ja alle E-Mails empfangen oder wie? Ich meine, das ist genauso absurd. Und wenn der eben kein SMTP-Protokoll kann und die RFCs nicht erfüllt, dann kann ich es nicht empfangen. Und das nehme ich. Ist jetzt ein bisschen an der Grenze, aber das nehme ich dann eben von sowas zum Beispiel komplett auch aus. Ja, was passiert natürlich, wenn das Unternehmen jetzt E-Mails bei False Positives filtert? A, wir haben natürlich keinen 206 StGB, weil das natürlich Tatbestandsausschließendes Einverständnis von E-Mail-Chef ist. Aber jetzt mal trotzdem, liebe Chefs unter uns, ja, warum haben wir Quarantäne und Spamfilter, also Spam-Tagging in den vielen Fällen? A, weil es unsere teuer gekaufte Appliance nicht anders kann und der Vertrieb gesagt hat, ist super, okay. Aber warum haben wir das? Die Logik ist ja immer, damit ein False Positive nicht verloren geht. So wird es immer behauptet. Weil, dann kann ich mich ja in die Quarantäne einloggen und die Mail noch rausholen. Oder ich habe es im Spam-Verdachtsfolder und kann sie mir in die Inbox rüberziehen. Ja, wenn die Theorie auch eingehalten wird, dass die Leute da reingucken. Ganz ehrlich, wie oft gucken die da rein? Selten, nie. Ja, kann man ja gucken. Wer hat sich wann, wie lange nicht mehr in die Quarantäne eingeloggt? Oder andersrum, wenn Sie so Spam-Verdachtsfolder haben, gucken Sie mal, wie viel Prozent der E-Mails sind da drin gelesen. Meistens keine. Es gibt immer 2 Leute, die lesen die alle. Okay, dann frage ich mich auch, wozu tagge ich die? Dann kann ich das mal in die Inbox zustellen, weil dann spare ich mir den ganzen Quatsch. Aber genau genommen sage ich doch, die Nutzer kontrollieren alle Spam-verdächtigen E-Mails durch. Und wenn die eh alle durchkontrollieren, muss ich sie ehrlich gesagt nicht taggen. Oder ich sage, die werfen einen Blick ins Inhaltsverzeichnis, dann gucken die sich noch nicht mal mehr den Content an. Gut. Absender Bruce, betreff important, Spam. Nee, war von Bruce und war important. Und schon habe ich den False Positive, nämlich im Schaden maximiert. Der Absender sagt 250, okay, ist zugestellt. Ich habe dir über irgendwas Wichtiges informiert. Achtung, die Türen haben andere Maße. Ja, bitte nicht falsch produzieren. Ja, ich habe das Ding nie gekriegt, die Türen wären falsch produziert. Jetzt sagen wir, shit, wir haben einen Bau mit 800 Türen. Alle falsch, alle totaler Schrott, ab in die Häckselmaschine. Aber wer zahlt den Schaden? Der Käufer sagt, ich habe euch rechtzeitig damals direkt am nächsten Tag informiert, jetzt 3 Monate später liefert ihr falsche Türen. Wer soll das zahlen? In meinen Augen ganz klar der Empfänger. Also der, der das über die Quarantäne und dann irgendwie erfolgreich gekickt hat oder dort nach Zeitablauf, das nicht gelesen hat, gelöscht hat. Oder selbst dann, wenn er sagt, die liegt noch in der Quarantäne, hier, lieber Richter, ist ungelesen, konnte ich gar nicht wissen. Ja? Wir haben die E-Mail hier noch original ungeöffnet. Und das geht im normalen Leben eben auch nicht. Da kann ich auch nicht sagen, Herr Richter, ja, die Mahnsachen, ja, das weiß ich. Gucken Sie mal, ich habe so viele ungeöffnete Mahnungsbriefe, Herr Richter. Ich kann das gar nicht gewusst haben. Ja? Nee, natürlich muss ich so einen Brief dann auch aufmachen und zur Kenntnis nehmen. Da gibt es die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln, Zugang von Willenserklärung unter Abwesenden, ne, gilt dann als zugestellt, wenn sie üblicherweise nach allgemeiner Verkehrsauffassung, wenn üblicherweise mit Kenntnisnahme zu rechnen ist. Sprich, Einwurf in dem Hausbriefkasten gilt nach Rechtsprechung und üblicher Praxis am nächsten Werktag als zugestellt. Man muss sie am selben Tag nachgucken, aber am nächsten ist üblicherweise was gemacht. Das heißt für mich auch, eine E-Mail, die ich einwerfe in den Mailserver, 250 okay, die nicht abgelehnt wird, muss für mich mindestens am nächsten Tag als zugestellt gelten. Vielleicht nicht am gleichen, aber mindestens nach den ganz analogen Regeln. Wenn der Brief schon am nächsten Tag da ist, ja, und das haben wir wirklich seit 25, 30 Jahren, so diesen Grundsatz vom BGH, dann muss das für E-Mails auch gelten. Und dann kann der Empfänger nicht sagen, die habe ich nicht gelesen, hatte ich keinen Bock. Das war nämlich genau so ein Fall, wo ich dann auch dieses Gutachten hatte. Der Empfänger wollte von der E-Mail nichts gewusst haben und hat dann gesagt, ja, den hat mein Provider halt vermutlich weggefiltert oder so. Wissen wir gar nicht. Wir konnten natürlich nichts beweisen von unserer Partei, weil ich habe keinen Zugriff auf dessen Logfiles und das war vor 2 Monaten. Wir hatten aber noch nachweisbaren 250 okay. Und dann haben wir tatsächlich auch durchgekriegt, nämlich im Bereich Spam-Schutz, dass es total egal ist. Mit der Abgabe auf dem Frontrelay beim Zielprovider muss die E-Mail als zugestellt gelten, analog zum Briefkasteneinwurf. Und ob sie tatsächlich in seine Inbox angekommen ist oder nicht, oder ob sein Provider das auch schlecht gefiltert hat, oder nur mittlerer Art Güte gefiltert, kann total egal sein, weil da kann er sich ja zivilrechtlich jetzt an seinen Provider wenden. Natürlich, wir wissen, wie läuft das. Er hat das Ding bekommen, er hat das Ding selber rausgelöscht. Ne? Normalerweise, die geht ja nicht verloren. Ja? Aber die Schutzbehauptung, die da halt stattgefunden hat, oder vielleicht glaubt er auch selber dran, die haben wir natürlich gekickt. Und das heißt für mich eben aber auch, dass so ein Quarantäne- und so ein Spam-Tagging-Sache Quatsch ist, weil es eben Schäden maximiert. Kommunikativ, Absender sagt, ihr habt kein Angebot gestellt, ich sage, ich habe ja keins bekommen. Chef sagt, scheiße, ich habe kein Geld verdient. Eigentlich mache ich doch Quarantäne, damit mir kein Geld verloren geht. Jetzt habe ich Quarantäne und gerade deshalb Geld verloren. Ja, beziehungsweise, ich muss sagen, Chef, unter Umständen haftest du für den ganzen Quatsch, wenn da falsch-positiv E-Mails versacken. Für wen haftest du? Für den Absender, der seinen Mailserver ausgehend nicht richtig konfigurieren konnte, weil du ein lieber Karl sein wolltest. Das ist ja irgendwie ein bisschen absurd, weil der verklagt mich dann anschließend. Ne? Und das sind reelle Fälle. Also, wer haftet dafür? In meinen Augen klar der Empfänger. Das heißt, für mich gilt eine E-Mail, die ich empfange, muss auch zugestellt werden. Und damit ist für mich dieser ganze kommerzielle Quarantäne-Krams in Wirklichkeit Quatsch, den ich einem einer Kunden nie empfehlen würde und juristischen Gesichtspunkten. Techniker sehen das natürlich anders, aber das ist eben genau der Punkt. Wenn der Absender-Server oder der Absender-Client ein absurdes Dateidatum halt wählt und das jetzt ganz oben in der Inbox und so weiter liegt. Oder ganz unten und ich es darum einfach nicht sehe. Ja, gut, das kommt drauf an. Ne? Da muss ich natürlich schon auch überlegen, was ist, hat der Absender jetzt eben seinerseits Gründe dafür gesetzt, dass das versagt ist oder nicht angekommen ist. Ne? Also auch beim Spam-Schutz muss ich natürlich schon nachweisen, ich habe auch eine saubere E-Mail verschickt. Ja, aber dann würde ich natürlich sagen, nee, also wenn du natürlich jetzt, keine Ahnung, 1000 leere Briefumschläge hingeschickt hast und in einem war die Kündigung drin, dann muss man auch sagen, nee, dann hast du selber auch dafür gesorgt, dass das nicht ankommt, weil der nicht alle aufmacht. Oder wenn ich sage, ja, das war der Brief, aber ich habe das ja mit Zitrone in Geheimschrift draufgeschrieben und so, hätte er ja immer eine Kerze halten können, da wird es natürlich absurd und da ist natürlich auch klar, wenn ich das natürlich quasi verhindere oder durch meine eigenen Fehler verhindere oder dafür sorge, dass es nicht gelesen wird, dann muss man das natürlich schon auch mir zurechnen. Keine Frage. Ja, darum, liebe Leute, es ist kein Problem heutzutage technisch, rejectet den ganzen Kram. A, habt ihr dann weniger auf der Platte, B, habt ihr kein Problem, wie lösche ich die Quarantäne bei privaten Nutzungen. C, habe ich nicht die Frage, was mache ich mit der E-Mail-Archivierung, ne? Weil sonst müsste ich sagen, getaggte E-Mails haben False Positives. False Positives könnten Handelsbriefe sein. Ein E-Mail-Archiv wäre per Definition nur dann vollständig, wenn ich auch alle Spam-Nachrichten auf 11 Jahre archiviere. Gute Nacht. Also es gibt viele Gründe, in Echtzeit zu rejecten und technisch ist das ja auch kein Problem. Ja, nähern wir uns langsam hier mal endlich dem Ziel. Private Nutzung, heikel, schwierig. Das sollte nach dem Vortrag und nach meinem Vorgänger mittlerweile klar geworden sein. Grundsätzlich finde ich das natürlich sehr erstrebenswert, dass man Beruf und Privates miteinander verbindet. Und ich würde mich da auch als sehr arbeitnehmerfreundlich bezeichnen. Aber zumindest aus dem juristischen Ansatz muss man sagen, es ist heutzutage nicht mehr zu verantworten. Das muss man, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das rechtssicher oder vernünftig für ein Unternehmen zu regeln. Es sei denn, ich setze wirklich eine komplett eigene autarke E-Mail-Infrastruktur dafür auf. Und da muss man sich wirklich fragen, okay, wer soll das bezahlen, wofür eigentlich? Die haben alle ein iPhone oder ein Android. Ja, das wollte ich gleich noch sagen. Was eben noch lange nicht heißt, dass man es nicht trotzdem anders machen kann. Ja? Ich kann natürlich trotzdem auch sagen, okay, aber wenn ich das jetzt verbiete, dann hängt das Betriebsklima schief und ich habe meine Leute lieb, das ist auch wichtig. Ich finde es total zulässig zu sagen, ich weiß, dass es falsch ist, ich weiß, welche Probleme ich habe, wenn es schief geht, aber das Risiko gehe ich ein. Ne? Und ja, bei uns ist eine private Nutzung erlaubt und ja, ich hätte Probleme, auf die Postfächer meiner Mitarbeiter zuzugreifen. Aber ich heul dann auch nicht, wenn es schief geht. Und das ist ein Risiko, was ich als Chef einfach in Kauf nehme, damit der Spaß in der Bude vorherrscht und die Leute zufrieden sind. Die meisten wissen halt bloß einfach nicht, was sie da einfach haben und sind dann überrascht. Und das darf halt nicht passieren. Ja, wobei das schon wieder schwierig wird, wenn ich alle Leute zwinge, verschlüsselt zu kommunizieren, was mache ich dann mit der E-Mail-Archivierung auf 11 Jahre? Das ist sowieso so ein komisches Thema. Ja, schwierig, schwierig. Also ich würde sagen, wenn ich die verschlüsselten E-Mails speichere und der User hat den Schlüssel auf dem Desktop und konnte sie entschlüsseln, dann muss ich auch dafür sorgen, dass sie aus dem Archiv noch entschlüsselbar sind. Weil ich kann mich ja nicht rausrechnen, reden und sagen, ja, hier ist das Archiv in 11 Jahren, es ist sowieso nur Datenschrott. Die Schlüssel haben wir alle gelöscht. Das geht natürlich nicht. Ja. Ach so. Wenn ich sage, verschlüssel bitte schön, dann kann nichts passieren, würde ich als Techniker, also der normale Mensch sagt da vielleicht, ja, super Idee, ich würde als Techniker sagen, Moment, in 11 Jahren knacke ich den Schlüssel von heute mit links, also MD5 gilt auch nicht mehr als sicher und damit kann ich sie irgendwann lesen, damit ist das einfach nicht ausreichend. So. Ja. Außerdem muss man auch nicht vergessen, da stecken immer noch genug personenbezogene Daten drin, weil der ganze Mailheader ist unverschlüsselt, da steht drin, wer hat wann, mit wem, zu welchem Thema, Subject, gemailt. Das reicht mir schon aus, um zu sagen, no go. Ja? Ja, Archivierung ist schwierig, Spamfilterung schwierig und Logfiles, das war ganz der Anfang, muss man berücksichtigen, dass sie den nicht im Backup haben. So, jetzt habe ich gerade noch einen wichtigen Punkt vergessen, der total wichtig war. Was war's? Das fällt mir erst ein, wenn Sie raus sind aus dem Raum, dann haben wir jetzt Pech. Ja, machen wir noch eine Frage, vielleicht fällt es mir gleich ein. Wir haben ja noch 10 Minuten. Jetzt will keiner mehr. Haben Sie das Ende in Aussicht? Was passiert, wenn ich einfach vorschreibe, private E-Mails müssen aus der Inbox zeitnah raussortiert werden in eine Unterfolderbox? Grundsätzlich ja, aber wenn der Mitarbeiter sagt, ja, vor 2 Stunden kam da noch eine neue E-Mail an, ich konnte die noch nicht sortieren, ich war ja gerade beim Kündigungsgespräch, dann habe ich natürlich wieder das Dilemma. Ne? Also Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, dass seitdem neue E-Mails drin sind und spätestens bei Krankheit, Koma, Tod ist natürlich Zeit ins Land gegangen, wo natürlich neue E-Mails drin sind und wenn es nur ist, dass der Mitarbeiter jetzt halt eine sehr gute Ausgangslage hat, da eine Schutzbehauptung zu machen. Das ist aber eine sehr gute Frage, weil jetzt weiß ich wieder, was ich noch erzählen wollte. Ich bin auch wirklich gleich fertig, Sie sind echt tapfer. Viele Unternehmen haben dann so eine Regelung, dass eben XY immer in die Postfächer reingucken darf, also eine Vertreterregelung so amtswegen. Ja? Da hat er ja freiwillig zugestimmt. Das ist das, was der Kollege vorhin schon sagte, man muss im Arbeitsrecht immer aufpassen, was ist tatsächlich eine freiwillige Zustimmung oder was ist nicht eine, die gerade arbeitsrechtlich unter Zwang entstanden ist, weil ich gar nicht Nee sagen konnte, weil dann ist nämlich nichts wert, dann kassiere ich die und sage, die Entscheidung, also die Willensäußerung hier, die zählt nicht. Ne? Darum, ich habe Schwierigkeiten damit zu sagen, dass immer eine bestimmte Person, der IT-Leiter oder der Chef, da per Definition reingucken darf, weil gerade mein Vorgesetzter ist vielleicht der letzte Depp, den ich in mein privates Postfach gucken lassen will. Was sehr gut funktioniert und die Probleme auch löst und man meiner Meinung nach definitiv dann haben sollte, ist eine klare Regelung. Private Nutzung ist erlaubt, aber wir wissen auch, warum es da Probleme gibt. Du musst 2 Vertrauensleute deiner Wahl benennen, die in deiner Abwesenheit da reingucken dürfen. 2, damit ihr nicht gemeinsam Urlaub fahrt. Und dann kann ich eben sagen, so, Klaus Müller ist nicht da, Micha, du stehst hier auf dem Papier in der Personalakte als Vertretungsbefugter, du gehst jetzt rein, holst die Katzrechnung vom Flughafen raus, dann sind wir auch diesen Oktober schon fertig. Das ist total zulässig, aber von Amts wegen jemanden einzusetzen, der Chef darf immer oder der nächsthöhere Vorgesetzte darf immer, kenne ich auch Juristen, der Thomas Feil sagt, findet das super, ja, und der ist in meinen Augen hochgradig kompetent. Ich sage, nee, kommunikativer Ansatz geht nicht, mache ich nicht mit, das ist zu privat. Was einfach immer nur zeigt, wie man so groß geworden und sozialisiert worden ist. Und damit ist es halt so ein bisschen Bauchgefühl und Willkür. Ja, aber so eine Stellvertreterregelung ist natürlich definitiv da sehr zu empfehlen. Frage wieder für das Mikro und die Kamera. Was ist natürlich jetzt mit den ganzen Daten, die die Leute vielleicht privat als Datei irgendwie auf ihrem Desktop oder auf dem Netzlaufwerk speichern? Das war vorhin einmal ganz kurz unten in der Folie zu sehen, da bin ich nicht ganz drauf eingegangen. Also die Frage, was ist eigentlich mit C, eigene Dokumente? Ja, weil es ist natürlich genau das Gleiche. Wenn ich da lauter private Dateien mit drin habe, ja, Geburtstagsbrief an Oma, dann kann ich natürlich genauso auf die Idee kommen, ja, an meinen Ordner eigene Dokumente löscht ihr bitte auch gleich mit, wenn ich hier schon gefeuert werde. Das ist vielleicht nicht ganz so brisant, weil ich natürlich die Dokumente viel schwieriger vom Inhalt wahrnehmen, als wenn ich in so eine Inbox gucke. Auf der anderen Seite reicht für mich auch schon der Name des Ordner oder der Name des Dokuments aus. Ne? Hallo, mein Chef ist doof.txt oder so, um zu sagen, oder ne, ich liebe Susi.txt, um zu sagen, hey, das sind schon personenbezogene Daten, die hier keinen was angehen. Und dann habe ich da im Prinzip genau das gleiche Dilemma. Dadurch, dass ich nicht Mails empfange, ist es also Dateien empfange, ist es nicht ganz so schwierig, weil ich von vornherein sagen kann, nimm Ordner Privates, du musst das da reinspeichern und das Ding wird dann gelöscht. Ja, während halt in meine Inbox die Mails reinkommen. Das bringt mich auch noch zu einem Punkt, wo ich mit ihm ein bisschen anderer Meinung war oder das ergänzen wollte. Was ist, wenn mir Leute ungefragt E-Mails zuschicken? Ne, dass ich keine privaten verschicke, kann ich ja vielleicht verbieten oder reglementieren. Was ist, wenn ich Mails empfange, privater Art? Was passiert dann? Da würde ich zum einen sagen, der Absender kann sich nicht darauf verlassen, dass das nicht archiviert wird. Der weiß, wie das ist. Wenn ich einen Brief an die Bank, an meine Kundenbetreuerin schicke und sage, ey Susi, wie sieht's aus? Dann muss mir schon auch klar sein, dass das Ding zur Not aufgemacht, gescannt und archiviert wird. Da kann ich anschließend nicht sagen, boah, Datenschutz. Ne, weil ich begebe mich ja da rein. Umgekehrt muss ich aber auch sagen, ja, der Empfänger kann doch nichts dafür, wenn er private E-Mails kriegt, sehe ich anders. Weil, von einigen Ausnahmen abgesehen, woher kommt denn die private E-Mail? Ja, weil ich in der Disco letzten Abend Susi meine E-Mail-Adresse gegeben habe, natürlich die geschäftliche Adresse, weil sie viel mehr hermacht als die GMX-Adresse. Also das ist natürlich auch die Geister, die ich rief. Ja? Woher kommt denn eine private E-Mail? Gut. Ich kann jetzt die Adresse gegoogelt haben oder recherchiert haben oder von der Webseite haben, ne? Dann kommt was hin. Aber dann muss ich als Mitarbeiter eben auch sagen, Susi, ja, ne, gestern Abend haben wir uns kennengelernt, hast mich gefunden, super, wir gehen heute Abend Kaffee trinken, aber an der Stelle ist jetzt Schluss. Ich kann hier nicht privat e-mailen, da ist meine GMX-Adresse, wir machen auf dem anderen Kanal weiter. Ich kann da jetzt nicht 10-mal hin und her mailen und anschließend zum Chef sagen, pff, die hat doch angefangen. Ne? Ich kann auch nicht 8 Stunden telefonieren und dann zum Chef sagen, ja, Mama hat mich angerufen. Ne? Und du weißt, wenn die erstmal am Telefon ist, konnte ich heute gar nicht arbeiten. Also da muss man halt sagen, Mama, hier nicht. Muss arbeiten, ich melde mich heute Abend, tschüss. Und die Pflicht habe ich als Arbeitnehmer natürlich schon, dann auch den Empfang von privaten E-Mails dann zu unterbinden und eben das zu tun. So, das ist jetzt eine Folie, die sollten Sie mal ausdrucken und Schäffchen oder sowas geben. Das ist jetzt nicht unbedingt für Sie, sondern wirklich auch, damit Sie ein bisschen Kampfmunition haben, sich da andere Unterstützung zu holen. Wenn die Juristen schon nicht wissen, was richtig und was falsch ist, mit Verlaub, woher sollen Sie das dann wissen? Selbst die IT-Leiter und so weiter sind normalerweise juristische Laien. Die können das nicht wissen und in diesen ganzen Details schon gar nicht. Selbst ich frage meine ehemaligen Studienkollegen, ja, weil die sind fit und lesen das, ich nicht. Sie sind dafür nicht ausgebildet, das kann man von ihnen nicht verlangen, meiner Meinung nach. Sie müssen sich externe Unterstützung reinholen und darum muss meiner Meinung nach ein Unternehmen ihnen auch qualifizierte Rechtsberatung zukommen lassen. Und ja, die kostet dann eben mal 2.000 Euro. Das ist dann so. Wenn es um Brandschutz geht, würde Ihr Unternehmen auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, mach das mal mit. Obwohl, das habe ich schon erlebt, dass sich der Admin beschwert hat, ich mache jetzt auch die Telefonanlage mit ISDN oder was, irgendwas Absurdes. Also, ne, klagen Sie das ein, fordern Sie das ein und ja, liebe Geschäftsführer oder IT-Leiter unter uns, gestehen Sie das Ihren Mitarbeitern bitte auch zu. Weil man muss auch wirklich sagen, Ihre Mitarbeiter, die sich da an dieser Stelle auf dem Level einen Kopf drum machen, schützen Sie und Ihr Unternehmen. Das ist kein Querulantentum, das ist absolut lobenswert, weil die Leute beim Tellerrand hinausgucken und ihn, Chef, den Dreck vom Stecken fernhalten. Insofern sollte man solche Leute eigentlich eher loben und befördern und unterstützen. Und dann muss man auch sagen, hier ist ein Budget von 2.500 Euro, hol dir einen fitten Anwalt rein und klär das mit dem. Anwalt. Wenn Sie vor dem Dilemma stehen, ich brauche jetzt Rechtsbeistand, dann stellt sich natürlich die Frage, woher? Ja, gelbe Seite, Branchenbuch, A wie Anwalt, schwierig. Oder A wie Rechtsanwalt, schwierig. Du gibst natürlich Fachanwälte für IT-Recht. Boah, da gibt es solche und solche, aber die meisten verstehen das jetzt eher aus Sicht von Markenrecht, Domainrecht, wie verklage ich meine Konkurrenz. Das hat wenig jetzt mit, was ist eigentlich das SMTP-Protokoll zu tun. Also in dem Bereich, Sie brauchen einen Anwalt, der den Unterschied zwischen Annehmen, Bouncen und Rejecten verstanden hat. Wie soll der sonst irgendwas noch nur halbwegs zutreffend bewerten, wenn der das nicht auseinandergedröselt kriegt? Fragen Sie ihn, was ist der Unterschied zwischen Bounce und Reject? Hä? Gut, nächster Anwalt. Ja? Was ist der Unterschied zwischen dem SMTP-Envelope und dem Mailheader? An der Stelle schlingern schon manche Administratoren, ich weiß, aber trotzdem. Ja? Wann ist eine E-Mail tatsächlich angekommen? Stichwort anvertraut sein. Wenn der das nicht weiß, und ich kenne auch hochgradige Juristen von IT-Unternehmen selber, Hausjuristen, die das nicht richtig auseinandergedröselt bekommen haben, bis ich sie dann in die Zwickmühle genommen habe. Und dann haben wir gesagt, stimmt, hast du recht. Da muss man anders denken. Was ist ein Reverse-Lookup im DNS? Wenn der nicht wenigstens weiß, was das so grob ist, wie soll der sich mit Ihnen darüber unterhalten können, ob Sie aus objektiven Kriterien diese E-Mail gar nicht empfangen konnten? Ja? Sie können dem das alles einzeln erklären. Das findet er super. Zurücklehnen, spannendes neues Lernen und dafür noch mit 250 Euro die Stunde bezahlt werden. Ja? Das, da hört er Ihnen wie ein Psychologe 3 Tage zu und kocht Kaffee. Ja, Sie bezahlen das, dass er davon keine Ahnung hat. Umgekehrt, Sie wissen ja gar nicht, was müsste der hören. Die juristischen Details, wo sowas total kippt am Ende, sind Ihnen in aller Regel gar nicht bewusst. Das heißt, Sie werden ihm die wichtigen Details nicht erklären. Bouncen, rejecten ist ein Unterschied. Und er weiß gar nicht, dass er Sie danach fragen müsste. Das ist nach, in meiner Ansicht per Definition zum Scheitern verurteilt. In meinen Augen brauchen Sie einer, der irgendwie sagt, pff, Fido, Mausnetz, ich war damals schon mit dabei, ja. Jo, zu alten Zeiten, ne? Schlacht im Zweiten Weltkrieg mit dem Akustikkoppler, kenne ich. Ich weiß noch, was 7E2 ist, damals auf dem Amiga. Die gibt's, ich empfehle Ihnen gerne welche. Ja? Das sind die einzigen, die auch wirklich sagen, ich weiß, wie so ein Logfile aussieht. Thomas Feil, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, der ist noch nicht so lange dabei, der ist auch kein Techie, aber der betreibt mal kurz seinen eigenen Root-Server und hat irgendwie eine Idee, was da für Dienste laufen. Ansonsten kenne ich noch viele alte Mailboxen oder Studienleute von damals, die eben auch noch eine Ahnung haben, hey, was ist eine Message-ID und wie, was steht da drin. Also, gucken Sie lieber nach sowas und auf Empfehlungen, ob die Leute technisch was davon verstanden haben. So, für Mailfragen sind wir natürlich immer gerne auch noch Ansprechpartner. Wir machen auch gerne Workshops hier in-house mit IT-Leitern, Betriebsrat, Vorgesetzten. Also das in etwas mehr managertauglich und mit mehr Ruhe vorgetragen, um sowas anzugehen. Lassen wir uns immer gerne ansprechen. Ansonsten freue ich mich immer über Feedback, Kommentare, Kontakte und sonst was. Wir sehen uns sicherlich auch alle nochmal wieder. Man sieht sich immer zweimal im Leben und das zweite Mal ist meistens das Interessantere. Und ansonsten, das gibt es noch zum Runterladen, Nachlesen. Da gibt es auch noch ähnliche Vorträge für E-Mail-Archivierung. Es gibt einen Kurzvortrag nur über private Nutzung und, damit Sie vielleicht auch ein bisschen Kampfmunition haben, um im Haus da mal ein paar Türen zu öffnen oder mal zu Ihrem Datenschutzbeauftragten hinzugehen und sagen, Micha, ich brauche deine Unterstützung. Weil eigentlich ist das dessen Job, über den wir hier einen Großteil der Zeit geredet haben. Nicht im strafrechtlichen Bereich, aber im ganzen datenschutzrechtlichen Bereich. Ja, Fragen hatten wir, glaube ich, ausreichend. Ja, einen habe ich noch. Wir haben noch 2 Minuten. Boah, ihr wollt echt 18 Uhr fertig machen heute. Das ist im Prinzip genau das, wo ich da für einen Kunden immer wiederholt diese Gutachten hatte. Das ist schwierig, ja? Weil natürlich ist eine E-Mail... in dem Sinne erstmal kein Brief, also prinzipiell ist es auch keine Urkunde und so weiter und so fort. Aber wir haben ja vorhin auch gelernt oder gehört, es kommt auf die Willenserklärung an. Also ein Vertrag sind zwar einander entsprechend übereinstimmend abgegebene Willenserklärungen. Willst du? Ja, ich will. Für 10 Euro, 20, das jetzt kaufen. Ne? Wenn wir offensichtlich immer per E-Mail kommunizieren, ich zum Beispiel auch über ein E-Ticket irgendwie meine Reise gebucht habe und so weiter und so fort und die mir jetzt eben auch per E-Mail eben auch alles abwickeln oder auch sagen, hey, wir fahren übrigens 2 Stunden früher ab im Hafen von Kiel oder sowas. Ne? Und ich dann so, boah, das habe ich nicht bekommen, hätte dann einen Brief schreiben müssen und so. Dann wird es tatsächlich schwierig. Dann würde ich sagen, nö, wir kommunizieren hier per E-Mail, das ist unser Kommunikationskanal. Und solange ich jetzt nicht begründeten Verdacht habe, dass das Ding gefälscht ist oder was anderes im Raum steht, muss ich mir auch eine solche E-Mail zurechnen lassen. Oder muss dann zumindest ganz anders argumentieren, als einfach zu sagen, habe ich nicht bekommen, wenn der Absender sagt, doch, ich habe einen 250 okay von deinem Provider. Das heißt natürlich nichts daran, dass man natürlich alles, was wirklich wichtig ist, im Zweifelsfall doch lieber auf Papier fixiert, weil man könnte ja immer sonst auch sagen, hier, ich habe einen E-Mail-Ausdruck. Also ich kenne Prozesse, da werden halt ausgedruckte E-Mails vorgehalten. Ne? Da steht da drin, was wir verabredet haben in dem Dienstleistungsvertrag, Tisch ohne Astlöcher. Ich habe noch nie erlebt, dass dann die Gegenseite gesagt hat, die E-Mail ist gefälscht. Weil das können Sie natürlich tun. Klar kann ich die fälschen. Ich kann auch das Logfile fälschen. Texteditor aufmachen, ne, Zeitstempel ändern oder halt, ich kann das Logfile aus dem Kopf tippen und beweisen, dass ich per 250 okay eine rausgeschickt habe. Ich habe noch nie erlebt, dass das dann auf dem Level tatsächlich angegangen worden ist. A, weil die Gegenseite vielleicht das nicht kapiert hat, dass sie es einfach behaupten könnte. B, weil man dann natürlich auch ganz schnell im Prozessbetrug drin ist. Ne, also das wird dann wiederum auch so rum strafrechtlich relevant. Da sollte man sich dann nicht die Finger dran verbrennen, und wenn es die immer so gegeben hat, dann ist das schon sehr gewagt, jetzt einfach zu sagen, ich lüge und sage, die hat es so nicht gegeben. Richtig, aber wie gesagt, dann habe ich das Logfile von deren Server und dann sehe ich halt auch eine gewisse Beweislastumkehr, oder dann soll die Gegenseite beweisen, dass sie die E-Mail nicht bekommen hat. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die sagen, in meinem Logfile stand es nicht drin, wie soll man das beweisen? Das ist ja immer auch am Ende fiel auch eine Beweiswürdigung durch den Richter. Also welches Bild bildet sich der Richter, wenn Aussage gegen Aussage steht? Ne? Wer ist überzeugender, was ist plausibler, was für ein Typ, wer hat da welches Interesse? Und wir haben das dann bislang immer durchgekriegt. Und weil dann häufig auch die Gegenseite gesagt hat, ja, die ist bestimmt auf dem Mail-Relay von meinem Provider angekommen, das wurde dann in aller Regel auch nicht bestritten, aber der hat das bestimmt weggefiltert oder so, oder mein Spam-System. Und da haben wir immer durchgekriegt, nö, selbst wenn dein Provider das halt vermasselt, den hast du dir ausgesucht, das ist dein Empfangsgehilfe im juristischen Sinne. Das ist nicht mein Zustellgehilfe, sodass ich mir das zurechnen lassen muss, sondern dein Provider hast du dir ausgesucht. Und selbst wenn er es vermasselt hat und du sie tatsächlich nie bekommen hast, dann wende dich bitte an deinen Provider. Das stand in der Literatur vor 10 Jahren immer anders drin. Da hieß es, eine E-Mail gilt dann als zugestellt, wenn sie abholbereit in der Inbox des Empfängers vorliegt. So steht das 2004 in den gedruckten in den Kommentaren drin. Und wir haben das tatsächlich immer umgedreht bekommen, weil sonst könnte sich ein Empfänger immer einen bekannt unzuverlässigen Provider aussuchen, um dann, der immer 50% aller E-Mails garantiert, quasi als Geschäftsmodell, ja. Damit er dann immer sagen kann, die habe ich verloren, wir wissen doch, mein Provider ist Schrott. Ja. Das ist juristisch der Unterschied, wenn der Paketbote das Paket bei ihrem Nachbarn abgibt, haftet er im Prinzip dafür, weil es ein Zustellgehilfe ist, wenn der das vermasselt. Wenn Sie aber einen Zettel rankleben, bitte mein Paket beim Nachbarn abgeben, dann ist das Ihr Empfangsgehilfe, deren Sie sich bedienen, müssen Sie kriegen. Und dann haften Sie, wenn er das nicht richtig weiterleitet. Und meinen Provider habe ich eingesetzt. Und damit muss ich mir dann dessen Verschulden zurechnen lassen. Und damit ist mir das als Absender, ehrlich gesagt, im Detail, was passiert ist, total egal. Ich beweise den Einwurf und damit bin ich draußen. Das muss man richtig begründen, aber wenn man das so begründet und dem Richter das auch erklärt, was da tatsächlich läuft, das ist halt schwierig. Dann kriegt man das, in meinen Augen, haben wir das auch vom OLG durchgekriegt, sogar vor Hören.
So, jetzt würde ich daran anschließend noch eine Frage stellen. Und dann machen wir die Frage noch und dann müssen wir leider Feierabend machen. Und zwar hat jetzt weniger mit Datenschutz zu tun, aber ich kenne viele Kleinstunternehmer, die verteufeln E-Mails mittlerweile, weil da mal eben 5 Wörter getippt werden können mit Rechtschreibfehlern, die werden auf Senden gedrückt und dann hat man die in der Inbox. So, früher beim Brief musste da ein bisschen mehr Gehirnschmalz verwendet werden, dann wurde nicht ständig alles verschickt. Jetzt hieß es gerade, man kann den Tag später schon davon ausgehen, dass die angekommen ist, dann muss man es auch lesen und bearbeiten. Ja, kann man E-Mail wieder abschaffen, ist schwierig. Wie kann man trotzdem damit umgehen? Als Unternehmer, der gezwungen ist, dann entsprechend das Zeug zu lesen.
Naja, also das ist so ein bisschen der alte Grundsatz, was ich als Unternehmer, als Kaufmann, auf meinem Seitenverkehr, auf dem Briefpapier her rechts oben im Kopf habe, Faxnummer oder auch E-Mail-Adresse, dann muss ich auf diesen Kommunikationskanälen auch empfangsbereit sein. Also ich kann nicht eine Faxnummer aufdrucken und dann immer sagen, ja, das Ding geht aber immer in den Papierkorb. Sondern dann muss ich mir auch das genauso wie Telefon und sonst was zurechnen lassen. Und dann kann ich nicht nur sagen, das darfst du nur per Post reinschicken, aber ich schicke immer per E-Mail raus. Das finde ich ganz interessant bei Behörden, die immer dann sagen, ist nicht zum Empfang von Dokumenten berechtigt. Das finde ich sogar sehr schwierig. Insofern kann ich aber natürlich schon auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich drucke auch keine E-Mail-Adresse mehr auf meinem Briefpapier, ich habe gar keine E-Mail. Und dann kann ich das natürlich auch wieder unterbinden, dass ich das nicht mal als Kommunikationsmedium einfach nutze. Das streitet mir ja keiner ab. Also ich bin ja auch nicht gezwungen, heute noch Telex zu unterhalten, was ich vielleicht mal hatte. So. Noch einer? Nee? Ja? Ja, sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.